Hollerö, hollerö. Es ist wieder soweit. Ein neuer Monat ist rum, der kürzeste des Jahres, weshalb ihr es noch gar nicht so lange warten musstet auf diese neue Folge. Egal. Hallo Tanja.
Hallo.
Und hallo Dodo.
Hi, na?
Eines Tages werde ich es schaffen, eine ganz normale, schöne, ordentliche Einleitung Begrüßung hier im Podcast machen können. Vielleicht in den nächsten 10 Jahren irgendwann.
Aber dieser Tag ist nicht heute, dieser Tag ist noch fern, wie schon Aragorn sprach.
Genau.
Dafür hören uns die Leute doch.
Ja, ich hoffe es.
Ja, sehr schön. Es ist was Neues eingezogen bei uns.
Oha.
Nämlich eine Switch 2.
Keine Katze, nein, eine Switch 2.
Wie konnte das denn passieren?
Es war, also ich habe ja schon länger mit dem Gedanken gespielt. Ihr kennt es ja, war ja so heiß die ganze Zeit auf Pokémon Pokopia und dachte, ach, irgendwie blöd, das gibt's nur für die Switch 2. Aber eigentlich gibt's keine anderen Spiele, deshalb will ich mir die eigentlich jetzt noch nicht holen. Und dann bin ich eines Samstags aufgewacht und hab gesehen, es gibt beim Mediamarkt gerade eine 19% Aktion.
Oh, ja.
Und dann dachte ich, ja, okay, nee, ich kaufe mir jetzt eine Switch 2. Dann habe ich noch meine Guthabenkarte von meinem Arbeitgeber, wo da monatlich irgendwie 50 Euro draufgeballert werden, benutzt. Die Reste, die cool da drauf waren. Ja. Und die kann man tatsächlich auch beim Mediamarkt einlösen. Das heißt, ich bin da rein und habe mir Gutscheine gekauft. Und habe dann davon mir die Switch 2 mitgenommen und ich bin sehr, sehr begeistert. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich so kleine Dinge wie so Grafik-Updates und begeistern, aber wenn man jetzt so die Switch 1 anmacht, dann fühlt sich das echt schon an wie so ein in die Jahre gekommener alter Windows-Rechner. so ein richtig altes Teil, wo du denkst, es läuft nicht mehr so richtig, müsste ich eigentlich mal auf Werkeinstellungen zurücksetzen.
Ach das, echt? Okay.
Ja, voll. Ich weiß nicht, irgendwie, das war so auf einmal so neu. Und dann habe ich direkt das Switch 2 Upgrade für Animal Crossing auch mal angespielt und das sieht richtig gut aus. Also was ich bin sonst? ich bin da eigentlich nicht so anspruchsvoll, sage ich mal, oder so empfindlich bei Grafik. Aber es sieht einfach wirklich crisp aus und die Insel ruckelt auch nicht mehr, wenn man da irgendwie drüber läuft. Also ich bin wirklich begeistert. Und ich habe auch einen anderen Titel auf der Switch 1 angefangen, den habe ich dann weitergespielt und da waren auch deutlich schnellere Ladezeiten dann und es hat mich echt schon begeistert und ich glaube, es ist echt ein cooles Teil, aber auch nur, wenn man sagt, okay, die Spiele, die jetzt dafür da sind, die sind auch für mich ansprechend, weil nur für die Grafik-Updates, keine Ahnung, ob es sich da lohnt, so viel Geld auszugeben, aber ich freue mich so auf Pokémon Pokopia, vor allem seit ich erfahren habe, dass die Dragon Quest Builders 2 Leute da dran sind, das habe ich ja auch todesgesuchtet und ich erwarte eigentlich genau das gleiche Erlebnis.
Ich finde bei der Switch 2, also ja, was heißt ich finde, ich habe ja so die Vermutung, dass man nicht mehr sagen kann, Nintendo hat ja nur 3 Spiele, sondern dass die Switch 2 halt für viele einfach eine Steam Deck-Alternative ist, weil du ja fast alle Indie-Games mittlerweile irgendwie auch, wenn auch nicht in der besten, aber in einer akzeptablen Version auf der Switch 2 spielen kannst. Möpper würde da jetzt wahrscheinlich auf seine Unterlippe beißen.
Ja, also auf der Switch 1 gibt es ja auch viel noch und das ist, aber ja, es ist nicht immer die beste Version. Aber die mobilste oft.
Sie haben so ein bisschen ihre Ausrichtung geändert, weil vorher gab es ja eigentlich nur so Nintendo-eigene Titel, also Mario und so hat sich ja immer am besten verkauft, aber jetzt wird ja die Switch 2 auch aktiv beworben mit Titeln wie, keine Ahnung, Yakuza-Spiele oder irgendwie so, wo ich mir denke, wow, okay, also wirklich, ich hätte nie gedacht, dass die Switch mal dafür steht, dass sie Third-Party-Titel irgendwie mitbewerben. Also hat mich schon gewundert.
Ist aber eigentlich eine gute Bewegung, immer weiter weg von diesen Exklusivtiteln. Darüber hatten wir ja bei der PlayStation auch schon gesprochen. Also man braucht ja im Prinzip keine PlayStation 5, wie wir uns selbst eingestehen müssen, weil ja jedes Spiel darauf irgendwie auch auf den PC kommt. Aber man muss natürlich auch andersrum jetzt denken. Vielleicht braucht dann auch nicht jede spielende Person noch einen Gaming-PC, sondern kann sich stattdessen eine PlayStation oder eine Switch holen. Oder vielleicht dann eben auch beides, wenn es nicht irgendwie Überschneidungen dazwischen gibt. Aber dass man halt den PC irgendwie aus der Gleichung rausnimmt, so als moderner Gamer, Gamerin, keine Ahnung.
Ja, das, also ich habe witzigerweise gestern noch oder vorgestern noch mal unsere Konsolen-Exclusive-Episode gehört.
Wie passend.
Wo wir auch ja darüber gesprochen haben, wie sehr sich das noch lohnt, wirklich eine Konsole zu kaufen oder eben nicht. Und weil ich hatte auch noch mal einen kleinen Diskurs auf Blue Sky mit dem lieben Johnny Laserpunch, der halt auch irgendwie meint, ja, PS5 ist eigentlich überflüssig, man kann ja alles mit der Xbox machen, aber die ist irgendwie völlig in der Marketinghölle verschwunden. Keine Ahnung, keiner will eine Xbox haben, dabei ist die eigentlich besser und so. Und dann meinte ich halt auch, ja, eigentlich braucht man beides nicht, weil man hat ja einen PC und da gibt's ja auch alle Spiele und so. Und ja, ich bin für mich immer noch so zu dem Schluss gekommen, dass nach wie vor oder mal wieder bei dem Schluss angekommen, dass PC plus Switch einfach die beste Kombi ist, weil ich zu Hause halt alles am PC spielen kann und unterwegs dann trotzdem noch eine kleine handliche Konsole habe. Mit dem Steam Deck geht das ja auch, aber das ist halt einfach ein Riesenknochen. Also das schmeiße ich mir nicht mal eben in den Rucksack oder gar in die Hosentasche.
Die Switch 2 auch nicht, die ist schon noch mal ein bisschen größer.
Mhm. Ja, die hatte ich auch tatsächlich noch mal in der Hand am Wochenende. Und die ist, glaube ich, so vom Display her ist die ziemlich ähnlich wie das Steam Deck, oder?
Mhm, aber so vom Gefühl her. Nicht so klobig, sag ich mal, ja.
Ja, die ist flacher auf jeden Fall und hat auch nicht links und rechts diese riesigen, zugegeben auch handlichen und gut greifbaren Griffe, aber dafür ist sie halt noch mal schmaler und man kann sie ja auch noch mal in drei Teile teilen, was dann ja auch noch mal platzsparender verstaubar ist.
Stimmt. Das klingt irgendwie wilder, als es ist, in drei Teile teilen.
Ich dachte auch gerade ein komischer Satz, um zu sagen, dass die Controller abnehmbar sind.
Ja, ich habe das tatsächlich mit meiner Switch oft, dass ich die besser verstauen kann als Piki ihre Switch Lite, weil die Lite ist ja mit Gamepads fest verbaut und die ist natürlich vom Formfaktor insgesamt kleiner als eine normale Switch, aber wenn du vor der Switch die Controller abnimmst und dann nur das Display hast, dann ist dies wiederum kleiner als eine Switch Lite und dann kannst du das in eine kleinere Tasche reintun. Für euch getestet.
Vielen Dank.
Das sind die Details, auf die wir Acht geben müssen.
Ja. Wenn du jetzt noch den passenden Rucksack empfehlen kannst, dann hast du dein Sollen heute getan.
Nee, ich komme tatsächlich da drauf, weil ich habe mir so eine kleine Herrenhandtasche mal, Umhängetasche gekauft.
Schon wieder ein neuer Rucksack.
Nee, die habe ich schon über bestimmt 2 Jahre sogar schon.
Okay.
Also mein Daily Carry quasi. Und die haben tatsächlich damit geworben, dass da eine Switch reinpasst. Und da war ich dann auch überrascht. Shady, die ist doch viel zu klein, da passt doch nicht neben dem Switch rein. Dann habe ich mir halt nochmal geguckt, wie man das macht. Und da war dann halt auch der Trick, dass man den Controller abnimmt und die dann in ein anderes Fach reintut. Und dann passt da tatsächlich eine Switch rein. Und das fand ich sehr gut.
Ich bin ja der Meinung, die einzige Tasche, die man braucht, ist diese Uniqlo-Umhängetasche.
Diese Half-Moon-Bag.
Ja, genau, da passt ja alles rein. Also ich war auf einem Konzert damit und wirklich, man könnte damit zelten gehen, einfach nur mit dieser Tasche. Keine Ahnung, warum Leute immer so große Wanderrucksäcke haben. Jedenfalls, aber stimmt da, also wenn man die Switch auseinander nimmt und in drei Teile teilt, dann würde die auch da reinpassen.
Ja, siehst du.
Hab ich ja nie drüber nachgedacht. Cool.
Ja, ich habe oft das Problem, also weil ich halt keinen Carrying Case für die Switch habe, ich bin ja richtig hardcore, und tue die einfach nur so in meine Rucksäcke und Taschen rein, hatte ich manchmal Problem, dass die, ja, wenn die zu gut eingepackt ist, dass dann manchmal die angeht zwischendurch, weil die hat ja keinen richtigen Sicherungsmodus. Also da reicht es ja, wenn du dreimal die gleiche Taste drückst, um sie zu entsperren, was auch völlig ein anderes Thema ist nochmal, aber deswegen bin ich dann dazu übergegangen, die Controller abzunehmen und die Konsole in den Flugmodus zu packen. Damit halt nicht irgendwie was gedrückt werden kann auf dem Gamepad. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das auch sehr viel kompakter noch ist.
Aber hast du eine Schutzfolie oder so drauf?
Eine Schutzfolie habe ich drauf, ja. Die ist auch nötig gewesen.
Mein Puls.
Ja, nein, so mutig bin ich dann doch nicht. Wobei ich auch extra sogar eine genommen habe, die entspiegelt. Also damit ich damit wirklich unterwegs auch spielen kann, auch bei höchster Sonneneinstrahlung.
Auch darauf muss man also achten.
Ja. Ja, so viel dazu. Ich wollte eine andere Überleitung machen, denn bei uns auch jemand eingezogen. Und zwar ist ja unsere Fritzbox neulich kaputt gegangen, davon hatte ich, glaube ich, erzählt, dass ich mir dann für einen Schnapper zwei gekauft habe. Mhm. Für 10 Euro irgendwie zwei alte Modelle. Und natürlich habe ich das nicht dabei belassen, nur eine zu benutzen. Und ich habe die zweite jetzt hinterm Fernseher geparkt, also im Wohnzimmer. Die Geräte haben jetzt auch Gigabit-Anschluss. Und jetzt kann ich tatsächlich die Spiele von meinem PC an die Xbox streamen in ultimativer Auflösung. Mit 120 Bildern pro Sekunde. So schnell kann ich gar nicht gucken. so schnell ist das da jetzt. Und das ist schon extrem angenehm. Also ich spiele jetzt Final Fantasy aktuell, den 16er, auf PC mit 1000 Mods und HD-Upgrade und was weiß ich für Texturen. Aber das kann ich halt einfach an den an die Xbox streamen und auf dem geilen Fernseher zocken und muss jetzt nicht auf meinem krepeligen Bürostuhl hier sitzen, wo ich sowieso den ganzen Tag verbringe, sondern kann mich auf den Freizeitstuhl setzen. Nein. das ist schon echt gut und halt auch auf dem Fernseher mit YouTube und den ganzen anderen Gedöns und generell ist es nicht verkehrt, im Wohnzimmer auch schnelles Internet zu haben. So,
stimme
für
zu.
Alle Geräte.
Und, bin auch verkabelt im Wohnzimmer.
Sehr gut.
Tja, nehme ich das als Überleitung. Ich habe ziemlich viel Tech-Talk-Scheiß mitgebracht diese Woche. Wenn es zu viel wird, stoppt mich einfach. Aber irgendwie war ich schon wieder mit der Entschlittification konfrontiert und dass alles irgendwie immer schlimmer wird. Und ich glaube, der Smart TV hat ja mittlerweile den Druckern den Rang abgelaufen als meistgehasste Consumer Electronic Devices. Also niemand mag ja Smart TVs, so sie sind langsam, sie sind vollgestopft mit Werbung und sie funktionieren nicht. Also habe ich mich jetzt hingesetzt und mal wieder ein Raspberry Pi bespielt mit einer Operating System Version, die absolut nur auf dieses Kodi abgestimmt ist, also ein Streaming Service. Da habe ich mir dann ein YouTube Plugin reingebaut und eben ein Netzlaufwerk eingerichtet, von dem man private Videos, die man selber aufgenommen hat, gucken kann. Und das funktioniert hervorragend. Und mein Gott, bin ich froh, dass ich dieses Smart-TV-Menü nie wieder sehen muss. Also ich starte jetzt einfach über das Raspberry mit einer Fernbedienung, die ich da über USB dran gekoppelt habe, dieses Kodi-System. Und damit geht der Fernseher über HDMI-ZEC oder wie sich das nennt an. Und
ja, Gott, CEC, ja.
Gott, bin ich zufrieden damit. Das ist wirklich ein Segen.
Muss ich direkt reingerätschen, kannst du das nicht sogar auch andersrum einstellen, dass du den Fernseher einschaltest und wenn da das HDMI, also der richtige Dings ausgewählt ist, dass er dann den Pi startet?
Ja, das wollte ich noch ausprobieren, aber in dem Pi komme ich dann mit der Fernbedienung vom Fernseher irgendwie nicht weiter, obwohl er das ja eigentlich durchgeben sollte.
Genau, eigentlich sollte das gehen. Das habe ich nämlich bei der Xbox so gemacht, dass die, wenn die eingeschaltet wird, macht sie den Fernseher an und wenn der Fernseher ausgeht, macht er die Xbox mit aus.
Ja, das muss ich alles noch ein bisschen tüfteln.
Niemand hat die Zeit, zwei Geräte einzuschalten.
Naja, vor allem will ja niemand zwei Fernbedienungen benutzen.
Das stimmt, ja. Eigentlich will ich gar keine benutzen. Der Computer weiß doch, was ich will.
Oh, ist das die Überleitung? Wir müssen noch über Discord-Gesichtserkennung sprechen. Da wurde mir nämlich ein bisschen schlecht, als ich gemerkt habe, dass da irgendwie der komische Peter Thiel hinterhängt mit seinem Palantir beziehungsweise der Tochterfirma Persona. Und also um kurz alle einmal ins Boot zu holen, Discord möchte ab eigentlich nächsten Monat, ich weiß nicht, ob sie es vertagt haben, eine Gesichtserkennung einstellen, damit wir auch schauen können, ob wir denn alle über 18 sind. Das soll sich am Anfang erstmal nur darauf auswirken, ob du in von der Community gefleckte 18er-Kanäle kommst. Keine Sorge, auf unserem durchgespielten Discord gibt es davon keine, also ihr müsst wegen uns nicht diese Gesichtserkennungsscheiße machen. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt in der Tür. Also der nächste Schritt ist dann natürlich, dass Discord hergeht und eine AI gucken lässt, was ist denn eigentlich 18+. Und noch dazu gibt es auch wieder so ein ganz, ganz blödes Bauchgefühl, dass irgendwie wieder auf dem Rücken des Kinderschutzes ausgetragen wird, dass man sich hier in so eine Art Überwachungsstaat reinbegibt. Das gefällt mir alles gar nicht. Also wir beobachten das jetzt mal weiter und halten euch natürlich hier auf dem Laufenden. Wie gesagt, im Moment, Schritt 1, wird mit unserem Discord nichts passieren und ihr müsst euch nicht als 18+ verifizieren. Aber wenn das kommen sollte und wenn das irgendwie ausgeweitet wird, dann sind wir die Ersten, die diese Community umziehen. Das können wir euch hier schon mal versprechen.
Ja, definitiv. Also ich wollte auch, ich habe das auf mehreren Servern auch schon jetzt diese Unterhaltung mitbekommen. Es gibt da wohl viele mögliche Möglichkeiten, wenn man das anders nutzen kann. Also andere Plattformen, die man nutzen kann. Aber ich fürchte so ein bisschen, dass das ähnlich wie damals bei Twitter sein wird. dass sich die Communities arg zersplittern und dann halt bei Blue Sky, bei Mastodon und dann auf verschiedenen Instanzen und so weiter man halt nicht sagen kann, ja, wir benutzen jetzt alle Tool X auf einmal und das geht dann einfach. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor. Aber ich hoffe, dass unsere Community da irgendwie dann ein neues Zuhause findet, sollte es soweit kommen. Weil gerade hinsichtlich Datenschutz ist Discord halt auch nicht so ganz weit vorne mit dabei.
Ja, die hatten gerade letztes Jahr einen Hack, ne?
Ja, genau.
Und, also ich bin dafür, wenn das passiert, dann bauen wir ein klassisches Forum auf und kommunizieren darüber. Ich hätte Lust.
Ja, Entschleunigung, bitte.
Ja.
Tatsächlich hat Stay Forever das doch auch gemacht. Das, also ich wollte mir das antun, aber die Zeiten der Foren sind halt auch irgendwie gewesen, glaube ich.
Ja, wobei andererseits, also ganz ehrlich, also so viel schneller und echtzeitiger ist unser Discord-Server halt auch nicht als so ein Forum.
Das stimmt.
Also ich fürchte, so doof das jetzt klingt, aber die 20 Nachrichten, die da am Tag kommen, die könnte ich mir auch abends einmal durchlesen, wenn ich auf durchgespielt.net gehe. Und dann die Daily-Quiz-Frage, die schafft man auch so einmal am Tag und vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Also
genau, und diese andererseits, Foren, die irgendwann nur noch so Forenspiele waren, wo dann nur zähle bis 1000 und dann wieder zurück.
aber noch eine andere Sache, wo wir noch von Entification gesprochen haben. Ich fand es eh schwierig mit Discord, dass sehr viel Inhalte, die damals halt auch in Foren und bei Reddit und so waren, halt alle jetzt auf irgendwelchen Discord-Servern schlummern, wo du dich halt irgendwie erst anmelden musst und nicht mehr das über Google einfach finden kannst.
Das ist ja die gleiche Debatte, die wir auch mit der AI haben. So jede Frage, die halt vorher auf Reddit gelandet ist, landet jetzt in ChatGPT und wird halt nicht mehr für alle beantwortet. So, es gibt halt so eine, ich habe den englischen Namen dafür vergessen, aber so die Theorie, dass dadurch quasi der Wissensaustausch stoppt und wir uns jetzt quasi immer auf dem gleichen Level weiter bewegen. Das ist schon, muss man schon mal drüber nachdenken, das stimmt.
Ich hätte auch beim Einrichten besagter Fritzbox als Router, Repeater, was auch immer, hatte ich auch für so ein paar Sachen ChatGPT angeschmissen und war überrascht, wie gut das tatsächlich funktioniert stellenweise und war nicht überrascht, wie furchtbar das an anderen Sachen dann scheitert. zum Beispiel hatte ich halt irgendwie das Problem mit der Xbox, dass ich da per Kabel weniger Datendurchsatz hatte als per LAN und das ist halt immer abgestürzt und was weiß ich, da habe ich Sachen rumprobiert, habe halt auch reingeschrieben, ja, über WLAN geht es, gut, ganz okay, aber nur so und so in der Geschwindigkeit, über LAN halt bricht es sofort ab. Und dann habe ich halt irgendwie 5-mal hin und her geschrieben und dann, versuch's doch mal über WLAN. Nein, hast du ein Kabel verwendet? Oder irgendwelche Plugins, die man dann installieren soll, die es aber gar nicht gibt. Und jedenfalls hatte ich da auch gedacht, ja, eigentlich auf was für einen Datenbestand greift das denn jetzt eigentlich zu und wächst das überhaupt noch weiter, so wie es eigentlich sein sollte. Aber,
ja, genau. Naja.
Das ist ja so wie der eine Kollege im Büro, der allen Tratsch kennt von allen, weil alle immer zu ihm kommen. Und die anderen wissen aber an sich nichts und tauschen sich nicht mehr aus.
Das bin ich. Der emotionale Mülleimer.
Oh.
Nein.
Die Seelsorgeabteilung.
Ja, genau. Feel Good Manager.
Ja.
Oh Gott.
Ein Job, den man eigentlich Hunden gibt.
Oh nein.
Oh.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wo die Reise mit dem Self-Hosting noch alles hingeht. Ich hatte kurz ein Auge geworfen auf dieses, heißt das nicht einfach Home Assistant, so eine Smart-Home-Alternative, weil mein Google Smart Home leider nur noch Englisch mit mir redet, seitdem ich die letzte Beta angemacht habe. Und ich kann es auch nicht entbetern und denke so, also ich meine, ja, ich schlag mich da jetzt durch. Ich musste halt all meine deutschen Extra-Commands einmal auch auf Englisch umbauen, weil es Deutsch einfach nicht mehr akzeptiert. Aber das ist ja todesnervig. Also vor allem für Leute, die halt nicht Englisch können. So, ich habe einfach nur geklickt, ja, rein in die Beta. Sollte man nicht machen. Ja. Einfach. Ja,
bei mir ist es manchmal so, dass der dann englische Sachen spricht, aber mit einer deutschen Stimme. Also irgendwie, okay, I will shut off all the lights.
Ja, also, geil.
So ganz, ganz schlimm. Aber dann irgendwie nächsten Tag geht's auch wieder. Keine Ahnung, was da dann schiefgelaufen ist. Aber Home Assistant ist ein gutes Thema. Das ist bei uns im Discord auch sehr doll vertreten. Da haben wir alle sehr viel Spaß drin. Also solltest du dich doch entscheiden, diesen Weg zu gehen, dann bist du da mehr als willkommen.
Ja, deswegen kam ich da nämlich auch so ein bisschen drauf. Ihr benutzt es alle, dann hatte ich gegoogelt, so, es soll wohl auch wirklich eine gute Alternative sein, vor allem auch, wenn man einen Sprachassistent benutzen will. Aber es lässt sich wohl nicht auf jeden von den herkömmlichen Google und Alexa und die Kisten, die ich hier halt eh habe, draufspielen, ne? Das ist dann nochmal interessant. Da muss man ja wahrscheinlich dann irgendwie drüber nachdenken, wo es eigentlich hinhört. Aber das schaut man sich dann an, wenn es soweit ist. Erstmal rumtüfteln. Ein Raspberry habe ich ja hier noch in der Ecke liegen. Nach meinem Smart TV vielleicht jetzt Smart Home Assistant der nächste Schritt.
Einfach alles entschittificaten, was geht.
Ja, irgendwie sind wir gerade an so einem Punkt, ne, wo man sich halt echt wieder selber einen kleinen Server hinstellt zu Hause. So, ich dachte, das müsste ich nie wieder tun. Also es ist echt komisch. Naja. Ansonsten gab es noch ein paar Videospiel-News und ich muss mal so sagen, also eine neue Klasse für Diablo 2 war nicht auf meiner Bingo-Karte. Da hat Blizzard mich ganz schön überrascht. Wenn ich jetzt das nächste Mal Blizzard 2 spielen werde, werde ich wahrscheinlich den Hexenmeister nehmen. Interessant, wenn so uralte Spiele noch nachträglich Support bekommen. Aber Animal Crossing ist ja auch nicht mehr das Jüngste, hat ja auch gerade Support bekommen.
Naja, gut. Ja, ich war diesen Monat auch fleißiger als sonst. Ich habe an meinem jährlichen Top-Gaming-Highlights aus dem letzten Jahr-Blog-Artikel geschrieben. Und wir haben jetzt, wenn die Folge rauskommt, schon März. Und ich bin guter Dinge, dass, wenn die Folge rauskommt, der Blogartikel auch online ist. Deshalb wird er dann in den Shownotes zu finden sein. Und dadurch, dass ich das jetzt sage, muss ich ihn auch fertig schreiben. Also
selbst unter Druck gesetzt, hervorragend.
Das funktioniert nur so.
Es ist ja noch Steam Next Fest im Moment und dementsprechend habe ich da ein bisschen wieder über Demos nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich wieder viel, viel mehr Demos spiele und ich glaube, bevor wir uns da jetzt auch noch in dieser fast 30-minütigen Einleitung drüber unterhalten, könnte das was sein für ein Bonus-Level, denn ich habe gemerkt, dass das mit meinem Spielverhalten was macht und mehr will ich dann gar nicht vorwegnehmen. Ich glaube, da lade ich euch auf ein Bonus-Level zum Thema Demos ein. Da haben wir ganz früher schon mal drüber gesprochen, aber da war das mehr so eine Rückblicksfolge, welche Demos uns in der Vergangenheit interessiert haben. Ich glaube, da können wir nochmal drüber sprechen, wie Demos generell heute in der Gaming-Landschaft wiederkommen geradezu.
Ja, mir fällt da natürlich direkt der doofe Wortwitz ein, dass ich auf mehr Demos war letztes Jahr, als ich Demos gespielt habe.
Den nehmen wir mit. Guter Untertitel für die Folge.
Ja, aber sonst, ich nehme die Einladung sehr gerne an. Ich bin gespannt und ich plane auch ein paar Demos anzuspielen im Steam Next Fest jetzt im Rahmen. Und hoffe natürlich auch auf Empfehlungen aus dem Discord-Chat. Da wurde auch schon fleißig geschrieben.
Yes.
Ja, bevor wir weitermachen, wollte ich noch mal ganz kitschig Danke sagen an dieser Stelle, denn mich hat ein Päckchen erreicht und es ist in einer Packstation gelandet, an der ich noch niemals war. Die war ganz shady in irgendeiner hinteren dunklen Ecke. Und ich wusste nicht, wofür gehe ich jetzt überhaupt an dieses Ding und was hole ich da jetzt raus. Und da drin war eine wunderschöne durchgespielt.net-Tasse, wo ich jetzt jeden Tag meinen Tee draus genießen kann. Und ein lieber Zettel fast ein Jahr später, willkommen im Team. Also an dieser Stelle herzlichen Dankeschön, ein herzliches Dankeschön nochmal von mir. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne.
Yes.
Foto folgt auch. Ja. Nicht von der Packstation.
Ja, von der auch. Creepy Packstation-Simulator.
Das war echt gruselig.
Ja, apropos Discord, wir haben noch einen kleinen Hausmeisterkram. Ich hoffe, ich schaffe es bis zum Release der Folge oder bis zur nächsten Folge, einen kleinen Notify-Dingsbums einzubauen, so dass ihr als SupporterInnen immer eine kleine Nachricht im Supporter-Channel bekommt, wenn wir ein Spiel durchgespielt, als durchgespielt markieren und für die nächste Folge quasi eintragen, damit ihr da mal einen kleinen Bonus bekommt. Wir hatten lange überlegt, wie wir das machen können. Wir hatten das bisher über die semi-öffentliche Liste, wo man das einsehen kann, aber ich glaube, das ist nichts, wo man jetzt so aktiv nachguckt. Also ich habe da selber auch nie wieder reingeschaut, glaube ich, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ich hoffe, dass wir das darüber dann einfach ganz gut hinbekommen. Wir nutzen das selber auch für uns, so dass wir, wenn wir Kommentare reinschreiben, dass wir dann ein Update bekommen, wenn jemand was geschrieben hat, und das funktioniert ganz gut. Aber das wäre, glaube ich, für den Supporter-Channel ein bisschen viel Spam. Und da ist es dann einfacher oder sinnvoller, glaube ich, wenn man einfach sagt, ja, sobald ein Spiel als fertig gilt, weil wir das ja auch nicht direkt in der nächsten Folge mal besprechen, wenn wir es eintragen, dass ihr dann eine Benachrichtigung bekommt und dann gegebenenfalls schon mitdiskutieren könnt oder noch Kommentare dazu abgeben. All das, was ihr als Bonus bekommt, weil ihr uns so gern habt, dass ihr uns wieder unterstützt. Dankeschön.
Danke.
So, und dann kommen wir schon zur Quizfrage, oder?
Schon. Return of the Pack Talk heute mal wieder.
Ja, das wird eine kurze Folge.
Ja. Wenn ich das hier richtig sehe, bleiben wir auch direkt beim Tech Talk. Denn was war ausschlaggebend für die Verwendung der Zahl 64 im Titel der Spielekonsole Nintendo 64?
Aha, aha.
Ja, das ist ähnlich wie bei PlayStation 1 bis 5. Nintendo ist ja schon ein bisschen älter.
Ich dachte, die haben die Konsole nach Super Mario 64 benannt.
Ja, stimmt.
Smart. Unsere Spiele heißen alle 64, wie sollen wir die Konsole denn sonst nennen?
Das ist meine Antwort übrigens.
Die zweite Frage ist, unter welchem Namen war die Story of Seasons-Reihe bekannt, bevor sie aus rechtlichen Gründen umbenannt wurde?
Oh wow, endlich mal was, was ich weiß.
Hä, das eben wusstest du doch auch schon.
Ja, okay. Ich bin heute ein Big Brain.
Ja, ich merke das schon.
Okay, das wäre alles viel zu lustig. Wir müssen jetzt dringend mal mit dem Serious Game reingehen. Wir haben alle drei nach dem letzten Jahresrückblick ein Auge auf Dear Me, I Was geworfen. Das wurde nämlich als eines der Most Impactful Games genannt aus der Community. Und so haben wir da jetzt tatsächlich alle drei reingespielt. Es geht nur eine Stunde. Wir lieben kurze Spiele. Was gibt es mehr zu sagen? Möpper, du hast den Anfang gemacht. Du hast zuerst reingespielt und uns gesagt, ey, spielt das auch. So haben wir es getan. Also fang du doch am besten auch mit deinem Review an.
Ich muss dich korrigieren, denn Tanja hat es vorgeschlagen.
Was?
Ich war nur der Erste, der es dann wirklich gespielt hat. Aber, okay. Also, der den Eintrag gemacht hat. Ich weiß ja nicht, wann ihr das gespielt habt. Aber gestern. Ja, ich war.
Ja.
Also, mich hat es wirklich sehr impactful umgehauen. Ich habe, also ich muss zugeben, ich habe beim Spielen nicht alles verstanden, was mir gezeigt wird, weil es ist ja wirklich nur so Wasserfarbenbilder, die sehr schön sind und mit sehr wenig FPS abgespielt werden, die Animationen, die da sind. Und es gibt halt keinen Text oder sowas. Und dadurch ist das sehr minimalistisch, könnte man sagen. Und es wird halt eine Geschichte erzählt von einer Frau, die wir als Kind erst begleiten und dann aber recht schnell auch erwachsen wird und dann eben bis ins hohe Alter verschiedene Stationen in ihrem Leben erzählt werden, die mal fröhlich, mal traurig sind. Und da macht man eigentlich so alles mit. Und am Ende habe ich geweint.
Oh.
Oh nein.
Ja, das war schon. Ja, doch, da dachte ich, nein, das passiert doch jetzt nicht wirklich. Und dann war das aber so. Und dann, das war sehr schön. Also, für eine Stunde ist es schon echt krass, wie viel Emotionen das so in mir ausgelöst hat.
Ja, ich möchte noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Denn die Zeichnungen, also es ist ja in so einem Aquarellstil und die Zeichnungen sind von Taisuke Kanazaki und der hat für Another Code und Hotel Dusk diese ganz coolen Strichzeichnungen gemacht. Und ich habe das gesehen und habe mich da direkt wiedergefunden, weil Another Code ist ja eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsspiele, sage ich mal. Dann dachte ich, okay, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Es war dann tatsächlich erst Switch 2 exklusiv für ein paar Monate, weshalb ich es nicht gespielt habe. Kam dann aber vor ein paar Tagen, Wochen, also erst kürzlich dann auch auf PC raus und da habe ich direkt die Gelegenheit genutzt, ja.
Ach, ich dachte mir noch, ich kenne doch Arc Systems irgendwoher, dann war das interessant. Mhm. Es sieht wirklich super gezeichnet aus. Ich musste mich nur eine ganze Weile damit anfreunden, dass es quasi 4 FPS hat, also es es ruckelt, sage ich mal. Aber das ist ja ein Stil, an den man sich gewöhnen kann. So bei K-Pop Demon Hunter funktioniert das ja auch, wenn man erst mal 10 Minuten reingeschaut hat.
4 FPS sind nicht mal eine Untertreibung. Ich glaube, es ist wirklich so.
Also bei mir lief das mit butterweichen 120, aber davon waren halt 60 immer dieselben.
Ja, aber ihr habt es jetzt schon gesagt, so, es ist in diesem Aquarell-Look und es sieht halt einfach super toll aus und es verwendet halt immer dieses Stilmittel, dass es je nach emotionaler Lage die Farbtiefe ändert. Und wenn es der Protagonistin gerade nicht so gut geht, dann ist es halt alles so grau-bläulich und wenn sie einen emotional positiven Moment hat, dann scheint die Farbe halt viel stärker durch. Und so funktioniert das eben auch nochmal auf einer zweiten Ebene. Du hast jetzt schon gesagt, es ist komplett ohne Sprache. Und es hat auch einen, ja, ich sag mal, relativ nichtssagenden Soundtrack. Ich glaube, das ist alles gewollt. Also der Soundtrack ist schön, der unterstützt aber nicht, wie man das zum Beispiel aus einem Kinofilm jetzt kennen würde. Der läuft halt im Hintergrund und hat so einen emotionalen Touch. Aber ich würde sagen, der tut jetzt nicht groß was dazu, dass man die Story da besser versteht. Es geht eben alles über diese visuellen Stilmittel. Und die sind dazu wirklich toll umgesetzt.
Bei der Musik habe ich passenderweise einen Joke draus gemacht und habe geschrieben, musikalische Untermalung ist schön. Also. Sehr aber gut. Ich finde, das Wort passt hier an der Stelle auch ganz gut, weil es ist, wie du sagst, eher so begleitend und tatsächlich kommt am Anfang auch der Hinweis, dass man das Spiel doch bitte mit der Musik zusammen genießen soll, also dass man sich das auch ruhig mal auf Kopfhörer machen soll oder so. Und das fand ich dann auch ganz schön irgendwie, dass dir das Spiel auch sagt, wie du es zu spielen hast. Also spielen ist auch groß gesagt, man spielt nicht so viel.
Nee, das Gameplay ist quasi nicht existent. Jetzt hangeln wir uns in ganz typischer Manier an den großen Säulen der Videogame-Reviews lang und haben über, über Sound und Grafik gesprochen. Gameplay können wir ähnlich schnell dicht machen, es gibt quasi keins. Du klickst hier und da auf einen Hotspot und da habe ich am Anfang ganz schön lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, das musst du halt immer dann machen, wenn der Cursor sich ändert. Das passiert in dieser Stunde Spielzeit, vielleicht 10 Minuten lang spielst du und 50 Minuten guckst du eine Cutscene. Also da muss man sich drauf einlassen. Das wusste ich vorher auch nicht, dass das so eine Art Spiel ist.
Ja, ich hatte das am Anfang tatsächlich erst mit Gamepad gespielt. Aber dann habe ich auch schnell gemerkt, okay, nee, das ist doch eher ein Maus- oder Wisch-Spiel. Also für Touch, du hattest ja, glaube ich, erzählt, Tanja, dass das ursprünglich für Apple Arcade rauskam.
Für die Switch 2.
Ah, okay. Aber auch da kann man ja mit Touchscreen spielen. Ja. Und dafür ist es, glaube ich, wirklich ganz gut, weil du ja wirklich diese Bewegung nachmachst, wo du über mit dem Stift oder mit dem Pinsel über das Bild rüber gehst und sowas und was malst und so. Und das ist, glaube ich, mit Gamepad eher nicht so cool.
Ja, also man spielt es eben nicht für das Gameplay, man spielt es auf jeden Fall, weil es eben diese Emotionen vor allem optisch durch die Zeichnungen wieder geben kann und eben auch, weil es eine ganz, ganz tolle Story hat. Es begleitet ja die Protagonistin wirklich durch alle Ups und Downs des Lebens, die man so kennt und die man vielleicht auch privat noch vor sich hat, wo sich niemand vordrücken kann. Es werden hier schlimme Momente gezeigt, aber eben auch schöne Momente, sodass man wirklich so einen Rundumschlag durch ein Leben hat. Und ich finde es ganz toll, dass das Spiel dabei zeigt, dass man eben seinen eigenen Weg gehen muss. Es braucht dringend mehr Medien, auch Videospiele, die einem zeigen, dass man nicht heiraten und Kinder kriegen muss, nur weil man das eben so macht. Und dass das nicht der einzige Weg durchs Leben ist, sondern eben nur ein Weg durchs Leben. Und gerade Protagonistinnen in dieser Rolle gefallen mir da immer sehr, sehr gut. Dear Me, I Was zeigt das ganz hervorragend, dass man einfach nur seinen eigenen Weg finden muss. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird ein Heiratsantrag eben abgelehnt. Und da wird sich dann halt für Katze und Farbkasten entschieden, statt für irgendwelchen dynastischen Unfug, dem viele Leute ja in unserer Gesellschaft immer noch hinterherrennen, als wäre es die Karotte vor der Nase. Ich fand das ganz, ganz toll, dass einem das hier an so kleinen Beispielen in so einer wunderschönen, wirklich Serious Game meets Cozy Game Atmosphäre nahegelegt wird. Dass das auch alles schöne und tolle Leben sind.
Was mir auch richtig positiv aufgefallen ist, wir begleiten die Protagonistin ja durch verschiedene Lebensphasen. Und ich war dann ganz überrascht, als die Protagonistin relativ früh schon alt geworden ist und man eigentlich fast schon das halbe Spiel lang sie in einem älteren Alter, sage ich mal, begleitet. Und dann dachte ich, es gibt es auch gar nicht so oft in Spielen, dass man vielleicht diese Perspektive sieht, wie schaue ich denn auf mein Leben im Alter? Ne? Man hat ja viele Coming-of-Age-Geschichten, wo man Menschen beim Altern eben begleitet und die ganzen Probleme, die damit kommen. Aber es geht hier eben auch viel um Erfüllung und Erwartung auch. Und ich finde, das haben die mit diesen wenigen reduzierten Mitteln und dieser kurzen Zeit so gut und doll rübergebracht. Das hat mich echt begeistert.
Ja, am Ende bleibt natürlich jetzt die Frage für uns zu klären, war das Videospiel das richtige Medium oder hätte man das als einen kurzen Anime auf 45 Minuten strecken können zum nur Schauen? Gibt das Spiel einen Mehrwert für uns?
Also ich fand es sehr gut, dass man Kaffee trinken konnte.
In seinem Tempo.
Ja, nee, und ich glaube, dieses gewisse Maß an Interaktivität, das ist ja wie ein Buch umblättern. Würde ich mal behaupten, dass du da ja auch nicht, also ne, da machst du ja auch selber irgendwie was und hast halt da dein eigenes Tempo dabei. Und ich glaube, als Film hätte das für mich sehr schnell dazu geführt, dass ich was anderes nebenbei gemacht hätte. Und mich dann nicht so darauf konzentriert und nicht so darauf eingelassen. Und auch wenn es jetzt doof klingt, aber so habe ich halt schon irgendwie drauf gewartet, dass ich wieder was machen kann. Und deswegen musste ich ja auch die Geschichte irgendwie verfolgen und das, was da gerade passiert.
Ah, okay. Ich hätte es tatsächlich auch als Film, ich glaube, ich möchte sagen, ich hätte es als Film vielleicht sogar besser gefunden. Ich habe mich hier und da halt so an diese typische positive Melancholie von den Makoto Shinkai-Animes erinnert gefühlt und hätte es mit Sicherheit auch nur als Film geschaut.
Okay. Aber
ich glaube, ich bin nicht eher besprechen auf Möpis Seite. Ja. Ich merke aber auch, dass ich total ungeduldig bin bei so Spielen. Also da muss ich mich selbst immer bremsen, weil immer wenn ich dann eine Taste gedrückt habe, damit es weitergeht, man muss ja gar keine Taste drücken, weil wenn man kein Spielteil hat, dann geht es ja von selbst weiter. Aber wenn man diese Taste drückt, ja, dann kommt oben rechts immer so ein Einstellungs-Icon. Weil es denkt, es drückt die Person drückt eine Taste, die will irgendwie was einstellen. Und dann dachte ich, oh nein, ich muss gar nicht drücken. Ne? Irgendwie, ich musste mich da so bremsen, weil ich dachte, wann geht's schneller? Das ist echt ein Problem. Deshalb gut, dass sie einen so dazu zwingen, auch zu entschleunigen, weil ich hätte safe, wenn das im Fernsehen lief oder keine Ahnung, YouTube, was weiß ich, ich hätte safe mein Handy ausgepackt und hätte mir nebenbei irgendeinen Social-Media-Stream reingezogen.
Na dann haben wir die Frage ja geklärt. Dann ist es ja gut, dass das ein Spiel ist.
Also, wobei ich muss sagen, ich habe einmal zwischendurch, bin ich tatsächlich rüber in die Küche gegangen, habe meine Kopfhörer aufgelassen, habe dir der schönen Musik gelauscht, habe extra gewartet, bis eine Stelle kommt, wo ich klicken muss. Und habe mir dann kurz Frühstück gemacht, weil ich halt wusste, okay, ich muss gleich eh noch irgendwie was essen und das Spiel braucht jetzt nicht beide Hände von mir. Ich kann ruhig mit der einen Hand Brot essen und mit der anderen halt da alle paar Sekunden irgendwie weiterklicken. Aber das hat ganz fantastisch funktioniert. Also es war so ein bisschen, weiß ich nicht, da war ich so in dieser Welt drin, war so in meinem eingemuckelt hier irgendwie am Schreibtisch und hatte mein Kaffee, den echten. Und schön. Mein Frühstück und konnte dann einfach dieses Spiel spielen. So ein bisschen wie man sich das so in der Nostalgie von früher denkt, dass man, ne, samstags morgens irgendwelche Cartoons gucken und die Welt da draußen ist einfach aus und interessiert mich nicht. Handy ist keine Ahnung wo. Und ich bin jetzt hier gerade nur am Computer spielen. Das hat sehr gut für mich funktioniert.
Ja, ich finde, es hat auch eine gute Länge dafür. Also man fühlt sich jetzt auch nicht so, dass man sagt, man verbringt so viel Zeit damit und könnte stattdessen irgendwie 1000 andere Dinge tun. Also es ist schon sehr snackable.
Ja, das stimmt.
Ja, das war natürlich nicht das einzige Spiel, was wir uns vorgenommen haben, alle zu dritt zu spielen.
Oh, da ist aber jemand böse.
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich mache mal die Einleitung zu South of Midnight. Denn mir hat es leider nicht gefallen, ich habe es abgebrochen. Wir hatten uns das ausgesucht.
Abgebrochen sogar?
Ja, ja. Ja, wir hatten uns das rausgesucht, weil das auch genannt wurde in der Jahresrückblicksfolge und weil es im Game Pass war und wir dachten, ja komm, dann schauen wir da jetzt einfach alle mal rein. Und es fängt auch extrem cool an. Es hat auch einen geilen Style. Es sieht
auch
sehr...
Auch ein bisschen ruckelig.
Ja, ja, genau. Es hat auch dieses Ruckelige. Ich glaube, K-Pop Demon Hunter ist da einfach gerade absolut maßgebend für solche Low-FPS, aber trotzdem hochwertig aussehenden Visuals. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Aber es bedient sich da halt auch dran. Nur, dass es hier eben noch ein bisschen handgezeichneter ist. Man sieht die Outlines noch ein bisschen mehr, finde ich. Genau, also es hat einen sehr coolen optischen Stil und es hat vor allem ein geiles Setting. Es fängt nämlich an in so einem, ja, Southern American State Trailer Park und da bahnt sich eine Naturkatastrophe an. Eine Jahrhundertregen, der mit Überflutungen einhergeht und wir bereiten uns da quasi gerade drauf vor. Also wir checken, ob es unseren Nachbarn alles gut geht, ob da irgendwie die Omi von nebenan noch was braucht, ob es den Typ mit den 100 Hunden noch gut geht. Und natürlich packt auch unsere Mutter irgendwie gerade ihr Zeug ein, weil wir wollen uns ins Auto setzen und wegfahren. Aber da passiert schon die Katastrophe. Das Haus, was auf so Stelzen gebaut ist, an diesem sumpfigen Riverside. Das bricht ein und wird von den Fluten weggetragen und da merken wir, während wir da hinterher rennen, dass wir unfassbar schnell werden mit unserer Protagonistin und so gewisse Kräfte entwickeln. Und wenig später kommen wir dann an so ein altes Herrenhaus, sieht aus wie so ein Baumwollplantagenhaus tatsächlich damals, die es ja in diesen Parts von Amerika auch noch viel gibt. Da kommen wir dann unter, das ist wohl irgendwie unsere Oma, mit der haben wir uns aber total zerstritten. Und wir merken schon, irgendwas Komisches liegt hier in der Luft. Und wenig später entwickeln wir Voodoo-Kräfte und müssen kämpfen. Und ich bin ganz ehrlich, das Kampf-Gameplay hat mich verloren. Ich will jetzt nicht zu viel schon von einem unserer nächsten Bonus-Level vorwegnehmen, aber nach Final Fantasy 16 habe ich nicht noch ein Spiel ertragen, wo ich einfach nur X drücke, um zu gewinnen.
Also ich habe das tatsächlich ähnlich empfunden, aber anders bin ich da rangegangen. Also ich fand es erst nervig, weil ich dachte, okay, die Kämpfe, die müssen eigentlich gar nicht sein. Und das nervt mich hier so, wir sind hier irgendwie, machen jetzt auf Dark Souls mit Ausweichrolle und dann kannst du den da besser treffen und bla bla bla. Und das fand ich halt irgendwie nicht so geil. Und deswegen habe ich die Kämpfe dann direkt auf super easy gestellt, sodass ich wirklich nur noch hauptsächlich X drücken muss. Und dann waren die halt auch relativ schnell vorbei. Und ich konnte halt wieder der Story folgen und das fand ich ein bisschen schade, dass sie das so eingebaut haben, so nach dem Motto, ja übrigens, wir sind auch ein Actionspiel, guck doch mal, wie cool das ist. Da hätte ich mir gewünscht, also es ist halt immer, dass du wirklich solche Sachen, du kommst an Punkte, musst da irgendwelche Sachen auslösen und dann musst halt einen kurzen Kampf machen und dann kannst du erst wirklich dieses Teil betätigen, so. Und da hätte man auch einfach irgendwie noch ein kleines Rätsel machen können oder eine Cutscene, wo sie dann da irgendwie dieses Ding da bewegt, damit du halt nicht nur hinläufst und A drückst. Das kann ich schon verstehen, dass man da mehr haben wollte. Und aber das Kampfsystem, das war irgendwie, weiß nicht, das hat es halt echt so gar nicht gebraucht, finde ich. Das hätte auch als Walking Simulator gut funktioniert.
Ja, ich hätte das absolut als Telltale-Spiel mitgenommen, aber mit dem Kampf wurde ich halt immer rausgerissen und wir hatten, off-stream hatten wir schon ein bisschen drüber geredet, ich hätte es ja auch auf schwer stellen können, um mal zu gucken, ob denn vielleicht irgendwie noch Tiefe drin ist, da muss ich mir vielleicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, du sagst jetzt auf easy hast du es durchgeballert, das war halt genau das, was ich gerade nicht gebraucht habe zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Ja, klar. Ja, also es gibt sehr granulare Schwierigkeitsgrad-Einstellungen, wo du halt wirklich sehr viel in einfacher oder eben schwieriger einstellen kannst. Das fand ich ganz cool.
Ja, so granulare Schwierigkeitsgrade mögen wir natürlich generell. Also hol mich mal mit der Story weiter ab, denn vielleicht gebe ich ihm dann noch eine zweite Chance.
Bis wohin hast du denn gespielt? Also wir machen hier erstmal kurz offiziellen Spoiler-Part auf. Im Kurzen. Also grundsätzlich, du hattest ja schon gesagt, es ist dann in diesem Southern Bio-Gebiet quasi. Und der Aufhänger ist, dass wir eben diese Voodoo-Kräfte haben, so nenne ich das jetzt einfach mal der Einfachheit halber. Und wir ein bisschen in der Familiengeschichte unserer Protagonistin rumprökeln, aber auch Schicksale von anderen Bewohnern dieser Ortschaft kennenlernen, die halt alle traurig bis sehr problematisch und fürchterlich traurig sich bewegen auf dem Spektrum. Und das erste ist von einem Jungen, der heißt Benji. Ich weiß nicht, ob du den noch erlebt hast.
Ich glaube nicht. Es waren Rückblicke auf jeden Fall. Also in so die Zeit von 18, 1900, wo das ja auch mit diesem ganzen Louisiana, New Orleans Voodoo so losging. Und man hat schon gemerkt, es geht hier ja sozusagen um die Unterdrückung dieser Religion.
Genau, und auch generell Rassismus ist da auch ein großes Thema natürlich. Das erste ist halt irgendwie von einem Jungen, der geistig beeinträchtigt war. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich Autist ist oder so, das wird nicht so ganz genau erzählt. Es ist halt irgendwie die Geschichte von ihm und seinem großen Bruder. Und der große Bruder muss sich halt immer um ihn kümmern und irgendwie packt er das halt dann halt selber auch nicht mehr, weil er komplett damit überfordert ist. Und das endet dann damit, dass er den irgendwie in so einem halboffenen Baumstumpf einsperrt und er dann da drin quasi stirbt, weil er verhungert oder nicht rauskommt, keine Ahnung, das wird nicht genau gesagt, glaube ich. Und dann aber dieser Baum weiter wächst und er dann da drin halt irgendwie seinen Geist, also sein Voodoo, seine Seele irgendwie weiterlebt und dieser Baum dann eben Benji ist und das ist halt auch irgendwie einer der Vorfahren von der Protagonistin und das ist halt eins von diesen schlimmen Schicksalen, die dann da sehr, also ich kann das jetzt leider nicht so packend nacherzählen und gut rüberbringen, aber da dachte ich schon, als ich gesagt habe, what the fuck, was ist denn mit euch, warum, aber klar, die Leute, die, man kann ja auch nicht einfach so mit sowas umgehen und klar, zu der Zeit war sowas halt auch noch nicht so eine gängige Diagnose, wo man sagt, ja, der ist halt so und der hat halt das Special Needs und da muss man sich halt drum kümmern und ja, du bist ja der große Bruder, dann mach das doch mal, ne? Da ist jetzt auch nicht so, dass die Leute einfach gut und böse sind, sondern halt irgendwo dazwischen und mal kann man das besser nachvollziehen, mal nicht. Es ist dann halt irgendwie auch einmal so, da kommst du an so einem Schlachthof vorbei und der wurde halt auch von dieser Sturmflut erfasst und da findest du dann so einen Wisch, also erstmal findest du überall halt tote Tiere, was ja mit dem Schlachthof jetzt nicht so befremdlich sein soll, also natürlich ist es auch befremdlich, aber es waren halt mehr, als man erwarten würde und dann findest du halt irgendwann so einen Wisch, wo es dann auch dann draufsteht, ja, hier, wir kriegen von der Versicherung mehr, als wir von den Schweinen kriegen würden, wenn wir die verkaufen, lass die einfach da und sieh, dass du Land gewinnst und sowas und das ist halt, boah, das ist schon sehr grausig, also das ist schon, da hatte ich schon immer wieder doll Bauchweh bei dem Spiel, das war schwierig und ja, so zieht sich das halt immer weiter und man erfährt halt immer mehr über diese Gegend und auch die Leute, die darin involviert sind und wie die halt, in welcher Beziehung die zu der Protagonistin sind. Und so von der Geschichte her und wie das erzählt wird und alles, das ist schon cool, weil die reden halt auch alle mit so einem Southern Accent. Und das kann man, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, aber es gibt ja Untertitel. Und mir hat das sehr gefallen, halt bis auf die Kämpfe. Die haben da war keiner bei, wo ich sag, ja, das ist geil, dass ich jetzt hier wieder kämpfen kann. es gibt Bosskämpfe zwischendurch, die waren anders, abwechslungsreicher. Da war ich aber auch froh, dass ich quasi unverwundbar war, weil ich keinen Nerv hatte, da irgendwie diese Sachen nochmal zu machen. Weil plötzlich brauchst du dann irgendwie doch genau Timing und Geschick und was weiß ich alles. Und das war ein bisschen doof. Und mir ist es dann erst so richtig bewusst geworden, dass es halt eigentlich auch anders funktionieren könnte, als ich dann in einer Passage war, das war auch vor einem Endboss, wo du halt wirklich eine halbe oder dreiviertel Stunde oder halt quasi ein ganzes Kapitel nur Plattforming und Rätsel hast und einfach gar nicht kämpfen musst. Und es hat einfach genauso gut funktioniert. Wo ich mir dann auch dachte, ja, das hätte man auch das ganze Spiel über so machen können. Warum jetzt hier so und sonst nicht? Aber ja.
Ja, wenn du sagst, es geht da halt qualitativ hochwertig weiter mit diesem Finger in die Wunde legen und gerade so wichtige Themen, jetzt nicht nur das Beispiel mit der Tierhaltung, sondern eben gerade auch so Vergangenheitsthemen, die da nochmal aufgerollt werden mit Sklaverei bis Rassismus, so, da hat Amerika ja ordentlich zu bieten, sag ich mal. Dann würde ich mir das wahrscheinlich doch nochmal angucken, ja.
Ja, ansonsten, also ich habe das auch komplett gestreamt, das könnt ihr euch bei YouTube angucken. Das nächste Mal ein Ladebalken im Homeoffice gezeigt werden muss.
Ja, ab in die Shownotes.
Genau, sehr gerne. Es geht halt, weiß ich, 9 Stunden oder 10 habe ich gebraucht vielleicht. Das spielt sich halt ganz gut runter. Und da könnt ihr nochmal meinen fachkundigen Kommentar während des Live-Let's Plays nochmal dazu hören.
Ja, prima.
Würdest du sagen, das hat den Most Impactful Game Award, glaube ich, bei den Game Awards.
Ja.
Hat es denn verdient?
Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was da noch nominiert war, ob da andere Spiele besser geeignet wären, aber es ist auf jeden Fall nicht ungeeignet dafür.
Ich glaube, Wonderstop zum Beispiel.
Boah, das ist schwierig. Aber ich glaube, House of Midnight steht ja schon dann mehr zu, weil das breiter aufgestellt ist.
Mm.
Also das hat mehrere Impacts. Das spricht
mehr Themen an. Ja.
Genau, ja. Also One Stop macht das, was es ja macht, macht es ja sehr gut, aber es ist ja in Anführungszeichen nur ein Thema für 12 Stunden.
Langweilig.
Ja.
Cool. Nee, ich will es mir auch unbedingt noch anschauen. Also der Kommentar, Dodos Kommentar am Anfang ging an mich.
So war das gar nicht gemeint.
Ich merke mir das.
Das wird rausgeschnitten.
Lass uns das doch aber als Überleitung nehmen, denn du hast dafür eins gespielt, was auch nominiert war für das Most Impactful Game, sehe ich gerade. Dann machen wir mit dem einfach direkt weiter.
Ach, wirklich? Tatsächlich?
Ja, hast du.
Oh. Ich meinte die Nominierung, aber ja. Das macht Sinn. Das ist ein sehr impactful Spiel. Consume Me heißt es, also konsumiere mich. Das sagen mir meine Spiele irgendwie andauernd. Ich weiß nicht. Und ich habe es genannt, wie bekommt man Leben, Diät, Schule, Beziehung unter einen Hut, das Spiel. Und die Antwort des Spiels ist, es funktioniert wirklich gar nicht so gut.
Ja, da gibt es doch diese Dreiecke irgendwie, wo man sich entscheiden muss, ob man entweder Arbeit und Freundeskreis haben will oder einen gesunden Schlaf. Oder ich glaube, das kann man auf ein Sechseck erweitern dann.
Ja, ja, und genau das ist das als Spiel und es kann sehr frustrierend sein, aber es öffnet einem auch sehr die Augen. Also teilweise habe ich mich da selbst irgendwie im Spiel drin gesehen und das ist tatsächlich auch so semi-autobiografisch. Die Entwicklerin hat da einfach ihr Teenagerleben mit dargestellt und ich glaube, deshalb fühlt sich das auch einfach so realistisch an, weil ich glaube, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise damit uns verbunden fühlen können. Also jetzt nicht alle Themen, die angesprochen werden, aber zumindest mal ein Teil davon, sage ich mal. Mhm. Und der Stil ist so ganz so gezeichnet, der ist so komplett unperfekt, das ist so, ja, so bunt und so, keine Ahnung, wild. Ich nenne es wild. Wild passt gut. Und der Gameplay-Loop funktioniert so, dass wir eigentlich aufstehen und dann haben wir irgendwie Schule und dann haben wir Freizeit und die können wir für Sport, Hausarbeit, Lernen oder auch für Spaß nutzen. Und dabei sind die einzelnen Aktivitäten dann so kleine Minigames, zum Beispiel immer wenn man was isst, dann muss man darauf achten, dass man nicht zu viel isst und das stellt sich in so einer Art Tetris dar, also dass man die Blöcke dann innerhalb so eines Feldes anordnen muss und wenn dabei einzelne Blöcke, sage ich mal, frei bleiben, dann hat man halt am Ende vielleicht noch Hunger, aber man diese Blöcke, die dann gut sind zum Füllen, die haben dann wiederum viele, sie nennen es nicht Kalorien, aber es sind im Endeffekt Kalorien und dann kann man sich natürlich auch überfressen und ja, da muss man das immer dann ausgleichen durch Sport, wenn man halt zu viel gegessen hat und das ist dann auch wieder so ein kleines Minigame, wo man so Tasten drücken muss. Also es ist sehr nett, dieser Loop zwischen erstmal entscheiden, was man macht und dann halt so ein kleines Minispiel zu haben. Mhm. Und ja, man kann sich bei seinen Aktivitäten auch so ein bisschen austricksen. Zum Beispiel kann man dann irgendwie durch Energy Drinks länger aufbleiben und dann kann man irgendwie noch 2, 3 Aktivitäten mehr machen. Also man kann dann vielleicht noch Sport machen oder so. Aber das rächt sich dann am nächsten Tag irgendwie mit Kopfschmerzen und dann kann man dadurch nicht lernen. Also es ist echt wild, wie realistisch das ist. Man hat dann auch so wöchentliche Aufgaben und optionale Challenges, also die heißen dann zum Beispiel lese 100 Seiten oder schaff deine Hausaufgaben irgendwie, also ne, so Aufgaben halt oder mach deine Hausarbeit, ja. Und das Spiel geht so ein bisschen von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt und es wird dann auch immer schwerer, alles unter einen Hut zu bekommen. Also der erste Abschnitt sind zum Beispiel Ferien, da läuft noch alles super, aber wir haben diesen ganzen Lernfaktor nicht. Aber dann kommt halt irgendwann die Schule dazu, dann sind wir noch in einer Beziehung und müssen die Beziehung auch noch pflegen, ist dann auch super anstrengend. Dann kommt irgendwie eine Bewerbungsphase und dann müssen wir so College-Empfehlungen von Lehrern irgendwie noch holen und so 1000 Bewerbungen schreiben. Und das wird irgendwie immer mehr und immer mehr. Und die ganze Zeit achtet man aber dann immer noch drauf, dass man nicht zu viel isst, ne? Dass man genug Sport macht, dass man die Hausarbeit schafft, dass man irgendwie gute Laune behält. Und das ist einfach, wow, es ist totaler Pain einfach nur. Aber dieses, es macht so süchtig irgendwie, weil man denkt, ja, ich muss es jetzt in den Griff bekommen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Ich-Ding, dass ich da so einen Anspruch hatte, aber es hat dann irgendwie auch auf positive Art und Weise Spaß gemacht, aber es war auch ein bisschen erschreckend. Später kommt dann noch ein Element dazu. Ich glaube, damit kann nicht jeder was anfangen. Da ist sie dann in der Kirche und es geht so ein bisschen um Jesus und so. Man kann es nicht skippen. Es könnte einige stören, habe ich auch so in den Bewertungen gelesen. Und auch das Thema mit dem Abnehmen ist immer präsent. Also wenn ihr das spielt und euch damit unwohl fühlt, dann skippt das vielleicht. Das steht auch so als Content Warning bei dem Spiel dabei.
Interessant auf jeden Fall, dass das dann biografisch auch mit reingenommen wird, der Part. Ja, das muss man natürlich auch dann noch juggeln. So, das ist natürlich in Anführungszeichen nochmal ein großes Hobby mehr. Das merken wir ja auch immer so, wenn wir Zeit für unsere eigenen Hobbys in der Freizeit suchen.
Ja, das ist halt irgendwie immer schwierig.
Ja, es ist wirklich erschreckend.
Warum gibt es auch so viele Sachen, die einen interessieren und die Spaß machen auf der Welt?
Vor allem hatte die Protagonistin nicht mal so ein richtiges Hobby, wo man sagt, okay, ich will jetzt aber heute Abend auch noch Videospiele spielen. Also das ist ja nicht mal Teil des Spiels, sage ich mal. Das ist dann auch irgendwie krass, weil das im echten Leben halt noch dazukommt als Faktor.
Ja, und dann kommt im echten Leben noch sowas wie Mugenics um die Ecke, was man auch noch 30 Stunden reinquetschen will.
Das nickt in der Ecke und schreit Consume Me.
Ja. Ja, das ist ja irgendwie vor einer Woche erst rausgekommen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und ich habe mich schon so ein bisschen reingespielt, aber ich muss dem noch mehr Zeit geben. Mirpo, wie lange hast du es denn gespielt? Ich bin erst so bei 6 Stunden.
Ich habe 30 Minuten gespielt.
Dann fang doch mit deinem ersten Eindruck an und dann nehme ich das mit und dann kann Tanja uns erklären, was wir alles verpasst haben.
Also mein erster Eindruck war, geil, Neues von den Super Meat Boy-Machern, das kann ja nur gut sein. Und ich wurde eines Besseren belehrt.
Oh nein!
Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, wie gerne ich doch vom PC an die Xbox streame und im Homeoffice habe ich dann natürlich meine Pause auf der Couch gemacht, weil ich wollte ja nicht in der Pause auch noch am bösen Computer sitzen, sondern am guten. Und habe mich dann schön auf die Xbox gesetzt, habe mein Gamepad in die Hand genommen und dann wollte ich spielen und dann bin ich, warum bewegt denn der Analogstick? Der bewegt ja den Cursor. Das ist ja ein komisches Spiel. Das ist aber bestimmt nur im Menü so ein kleiner Gag oder so, weil das ist ein Katzenspiel und das spielt man dann mit Maus natürlich. Und ich musste natürlich sofort daran denken, dass Super Meat Boy am Anfang immer eingeblendet hat, please play this game with Gamepad, everything else is Quatsch oder so. Und hab mich dann halt tierisch darüber geärgert, wie furchtbar die Gamepad-Steuerung einfach ist. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch ein Ich-Problem. Ich hätte ja auch einfach an den Computer gehen können und das mit Maus spielen. Ich spiele auch keine Strategie mit Gamepad und sage dann, das ist aber mit Maus bestimmt viel besser.
Exakt.
Aber das hat mich sehr geärgert, weil ich dann natürlich mich auch darauf eingeschossen habe, alles zu merken, wie doof das alles ist. Also man kann dann irgendwie schon mit dem Steuerkreuz, glaube ich, durch die Menüpunkte durchgehen, aber auch irgendwie nur in eine Richtung oder mit L und R funktioniert es nur. Und auch die Figuren auf dem Brett zu bewegen, war halt auch nur mit dem Cursor möglich und ich konnte nicht die einzelnen Felder mit dem Stick oder mit dem Steuerkreuz auswählen und so. Und da ist mir halt in dieser halben Stunde schon so viel übel aufgestoßen, allein vom Gameplay, wo ich dachte, ja, aber das hat ja noch mehr. Es ist ja auch, witzig und so, aber das war, für mich war das irgendwie, als hätte das ein 12-Jähriger geschrieben. Also, es ist voll witzig. Ja, und also alleine schon am Anfang, wo man sich dann zwei von diesen drei Katzen auswählen soll und dann, ja, versuch doch am besten irgendwie eine weibliche und eine männliche zu nehmen. Zwinker, Zwinker, du wirst schon sehen, was es dir bringt. Bitte nicht.
Aber der nächste Witz war super. Dann nimmst du zwei von denen und die dritte kommt in den Mixer. Da musste ich ein bisschen lachen. Ja, das ist so der Monty Python-Humor, der holt mich ab.
Das fand ich sehr, ein bisschen zu edgy. Also,
ja, ja.
Weiß ich nicht. Das war dann, und auch sonst war das irgendwie alles so, oh, guck mal, wie cool wir sind, wir scheißen auf Regeln. Oh, nee, das war mir zu cool. Das weiß ich nicht.
Das ist cringe.
Fand ich nicht gut. Ja.
Der Humor ist schon cringe, da gehe ich mit.
Deswegen,
der Humor ist oft cringe, aber manchmal auch ganz clever, finde ich. Ich möchte ihn hier und da in Schutz nehmen. Also ich musste sehr lachen, als du zwei von den Katzen ausgewählt hast, gefragt wurde, warum hast du nicht die gute genommen?
Ja, das war schon gut. Aber da habe ich mir dann, also da habe ich dann auch schon irgendwie direkt gesagt, ja, okay, natürlich wäre das jetzt bei jeder Katze gekommen.
Ja, klar.
Und also das ist, das habe ich auch bei Final Fantasy gerade ganz oft, dass ich mir immer denke, ja, natürlich, das ist ja ein Spiel und natürlich muss man jetzt das und das so und so machen. Das ist, glaube ich, im Moment ein Problem, was ich habe, dass ich Spiele zu sehr als Spiele sehe und nicht als eine gute Zeit damit haben. Aber ich war natürlich auch froh, dass ich eine gewisse Abneigung hatte und dann sagte, ja, ich spiele das einfach nicht weiter. Ich lasse mich auf diesen Zeitfresser jetzt nicht ein, sondern spiele einfach erstmal die anderen Sachen, die ich angefangen habe, weiter. Und vielleicht gucke ich mir das irgendwann später nochmal an.
Ich nehme
aber
dein
erzähl
Review.
Mir doch mal, was ich alles verpasse.
Ich nehme dein Review und stimme erstmal zu 100% zu, dass das kein Gamepad-Spiel ist. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich habe dann meine Bluetooth-Maus und Tastatur angeschlossen und das auf dem Sofa gespielt. Aber ja, ich finde auch so, mit Gamepad funktioniert es vorne und hinten für mich auch nicht. Mit der Maus hingegen funktioniert es super. Hier wieder der Witz fürs Katzenspiel, klar. und generell hast du ja jetzt noch nicht angesprochen, worum es hier eigentlich geht. Also es ist ein netter Mix aus einem anfangs sehr, sehr, sehr simplen Turn-Based-Tactical-Game und einem etwas aufwendigeren Draft-System, würde ich mal sagen. Denn diese Katzen, die wir auswählen, die sind alle irgendwie Charaktere, wie wir sie zum Beispiel aus Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem oder wie auch immer man hier argumentieren möchte, kennen. So, du hast halt am Anfang vier Katzen, die haben alle irgendwie eine Fähigkeit und dann geht's los und du bist auf so einem Feld aus verschiedenen Quadraten. Der Gegner steht irgendwo hinten auf diesem großen Schachbrett und du stehst unten, dann rennt man aufeinander zu und hofft, dass man den ersten Schlag hat, zieht sich gegenseitig Lebenspunkte ab, gibt sich Buffs, gibt sich Debuffs, heilt sich nach Möglichkeit. Und je nachdem, wie lange du gespielt hast, werden diese Möglichkeiten dann auch nach und nach ein bisschen komplexer. Also du spielst sehr schnell klassenfrei, sodass du nicht nur die angeborene eine Fähigkeit deiner Katze hast, sondern dann eben noch, machst eine Katze zum Zauberer, dann kann der irgendwie weiter schießen und kann mit Mana irgendwie an seine Verbündeten weitergeben und kann vielleicht später auch irgendwelche mächtigen Zauber wie so typische Diablo-Dinger, so die Wall of Fire gibt's natürlich. Es gibt irgendwie einen Chain Lightning. Und genauso gibt's dann irgendwie die Klasse des Rogues, der dann von hinten nochmal extra viel Schaden macht und der vielleicht irgendwie einen Angriff hat, der über zwei Felder statt über eins geht, wie beim Krieger. Dann gibt's einen Tank, der ist besonders sturdy natürlich, kann seine Verbündeten irgendwie schützen mit Rüstungspunkten etc. So, nichts davon ist wirklich neu erfunden, aber es greift alles sehr, sehr gut ineinander, weil du natürlich bei so einem Turn-Based Tactical üblicherweise ja immer eine endlos lange Story hast. Ich habe jetzt gerade schon zwei Vertreter in den Ring geworfen, so mit Final Fantasy Tactics und Fire Emblem. Da fängst du ja vorne an und kommst irgendwie am Ende bei 40 Stunden raus und hast immer die gleichen Charaktere gespielt. Klar, vielleicht irgendwie mal mit einem Klassenmix. Klar ist dein, weiß ich nicht, Geomancer ist zwischendurch mal irgendwie noch Blue Mage geworden oder was auch immer. Aber eigentlich hast du halt die gleichen Klassen und die bauen aufeinander auf. Und was Mutagenics hier halt wirklich frischen Wind reinbringt, sind diese Wegwerfcharaktere. Wenn du nämlich durchgerannt bist durch den ersten Run mit deinen vier Katzen, dann sind die direkt berentet. Und dann kannst du die nur noch in so einem Haus haben und kannst sie benutzen, um so ein bisschen übergreifenden Fortschritt zu machen und dein Haus auszubauen und vielleicht neue Items zu bekommen, die du auch noch anlegen kannst, um ein paar Mikroverbesserungen reinzubringen. Aber generell kannst du sie halt nicht benutzen, um mit dem gleichen Team jetzt den nächsten Run zu machen. Und dadurch wird es eben sehr nett roguey, roguelite. Wie gesagt, man bringt eben Progress immer mit. Und das, finde ich, ist ein Mix, der durchaus seinen Reiz hat. Also als Gegenentwurf zu diesen typischen 40-stündigen JRPGs. Ich glaube, ich Turn-Based Tactical RPGs, nicht JRPGs. Ich spiele jetzt irgendwie als Reisespiel schon seit einem Jahr immer mal wieder einen Fire Emblem-Teil. Und da mache ich halt immer das Gleiche. So, meine Klasse hat sich einmal verändert, von Ritter zu Paladin. So, ja, cool. Und natürlich ist auch hier irgendwie immer ein Zauberer ein Zauberer, aber er kriegt halt immer random Fähigkeiten. Und auch beim Level-Up gibt's immer random Fähigkeiten. Das heißt, auch wenn du jetzt sechsmal den Zauberer ins Team nimmst, der wird nicht sechsmal der gleiche Charakter sein. Und das finde ich angenehm. Das hält mich bei der Stange, immer mal wieder, hier und da, immer mal wieder einen Run zu machen.
Ja, vor allem kann man die Katzen ja zwischendurch dann auch zum Breeden benutzen und dann auch mit Mutationen und alles irgendwie noch weitere Sachen freischalten, die dann deinen nächsten Run irgendwie besser machen und die Katzen zu besseren Maschinen machen. Und man schaltet ja auch mehr und mehr Klassen frei. Also es sind nicht nur die Standardklassen, da kommen auch noch einige experimentellere mehr, sage ich mal, später im Spiel. Und man kann sich da auch immer dann so ein bisschen, finde ich, seinen Schwierigkeitsgrad selbst einstellen, indem man sagt, okay, ich versuche mal einen Run irgendwie mit einer Klasse, die ich eigentlich nicht so oft spiele oder so. Und man hat aber nie das Gefühl, dass man seine Katzen dadurch so verbrennt oder ne, verschwendet, weil man sowieso immer wieder neue Katzen dazu bekommt. Also ich finde, das fördert auch so ein bisschen so ein Ausprobieren, was ich eigentlich nicht so oft in Spielen mache, aber hier funktioniert es echt gut.
Ja, absolut. Vor allem, weil das so etappenweise aufgebaut ist, dann der Run. Also du kannst nach jeder Etappe auch einfach sagen, okay, das wird hier nichts mehr. Eine ist schon tot, die anderen beiden sind irgendwie schwer verletzt. Ich habe den Boss mit Mühe und Not geschafft. Meine Skills sind einfach nicht das, was ich haben wollte. Keiner macht hier richtig Schaden. Ich gehe jetzt nach dem ersten Akt, in Anführungszeichen, direkt nach Hause. Und wenn es dann halt mal richtig gut läuft und man die passende Kombo dazu kriegt oder irgendwie genau die Skills hat, die aufeinander aufbauen und Synergien sich ergeben, so, dann rennt man halt durch 3 oder 4 Akte durch, bis man wieder nach Hause geht.
Hm. Ja, vielleicht irgendwann.
Mochtest du Binding of Isaac?
Das habe ich auch irgendwann nur mal ganz kurz gespielt, weil ich da noch nicht so richtig das Konzept von Roguelike verstanden hatte.
Okay, verstehe. Weil da habe ich ja einen richtigen Sweet Spot für irgendwie, obwohl das eigentlich gar nicht so meine Art von Spiel ist. Aber ich war immer so fasziniert von den ganzen Synergien, dass ich das einfach gespielt habe, weil ich es so cool fand. Und ich finde, das hat hier auch echt ähnliche Elemente. Also ich bin, wie gesagt, nicht so experimentierfreudig normalerweise in Spielen. Aber hier sind dann diese Kleinigkeiten, du bist irgendwie in der Wüstenregion, dann ist da ein Kaktus. Und in der Wüstenregion hast du halt so einen dauerhaften Wettereffekt, dass es so heiß ist, ne, und du halt nicht heilen kannst. Aber du kannst dir eine Wasserflasche mitnehmen und wenn du den Kaktus kaputt machst, dann entsteht da eine Pfütze und wenn du die über diese Pfütze läufst, dann füllst du deine Wasserflasche wieder auf. Und das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wenn man über die stolpert, irgendwie, das begeistert mich jedes Mal, wie smart man irgendwie so ein Spiel machen kann, wie viel da so drin steckt.
Ja, allgemein, wie smart sie auch hier so Genre-Konventionen aufgebrochen haben. Also mir gefällt total gut, dass ich so oft zaubern kann im Zug, wie ich eben Mana habe. Und wenn ich mir das alles aufspare, um dann einen Go-Turn zu machen, so, dann kann ich das machen. Wenn ich jede Runde ein bisschen Schaden machen will, dann kann ich das machen. Wenn ich mich erst bewegen und dann angreifen und dann nochmal zaubern will, dann kann ich das machen. Wenn ich erst zaubern, mich dann bewegen und dann angreifen will, dann kann ich das auch machen. Also man hat super viel Flexibilität hier, gerade mit Genre-Konkurrenten verglichen. Das gefällt mir auch super gut. Was mir nicht so gefällt, ist, dass die Overworld halt reingequetscht ist. Die fühlt sich sehr, sehr, ja, Slay the Spire-esque an, aber ist halt sehr eindimensional. Also die meisten Events, die kommen, sind halt if this, then that. Wenn deine Katze stark ist, dann kriegst du hier Loot. Wenn deine Katze schlau ist, dann kriegst du hier Loot. Also das fühlt sich halt überhaupt nicht nach einem Abenteuer an. Und ich habe es jetzt wirklich erst 6-7 Stunden vielleicht gespielt. So, ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn man es dann 30 Stunden gespielt hat irgendwann.
Ja, das wird auf jeden Fall nicht besser. Das ist auch manchmal so undankbar. Es gibt so ein Event, ich nenne es jetzt Event, es ist nur ein Screen, wo du Ja oder Nein drückst.
Ja, genau.
Wo du aussuchen kannst, ob du quasi eine Katze opferst oder so. Und dann dachte ich, ja geil, wenn ich das jetzt mache, kriege ich was richtig Krasses. Dann habe ich einfach diese Katze geopfert und es ist einfach nichts passiert. Und dann dachte ich, ja toll, für nichts.
Ja, man darf sich nicht dann zu sehr in seine Katzen verlieben. Das macht das Spiel auf jeden Fall sehr schnell klar.
Voll. Und das macht es nicht einfacher, dass die halt alle so lustige Namen haben.
Ja.
Zum Beispiel hatte ich jetzt Princess Donut, aber Princess Donut war dann irgendwie ein Tank und das ist, also ich liebe das einfach, ne? Ich liebe das einfach.
Pretty Girl war bei mir ein Krieger.
Ist so geil. Ich habe manchmal das Gefühl, ich spiele das nicht so richtig, weil ich immer möglichst so den sicheren Weg gehe und versuche, meine Runs zu schaffen. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, das lebt davon, dass man einfach so eine komplette Madness durchzieht und einfach auf alles scheißt und irgendeinen Mist ausprobiert. Da muss ich noch hinkommen. Aber ich sag mal, solange ich Spaß dran habe, ist es ja auch okay.
Ripper hat mir ja mal vorgeworfen, dass ich immer nur darauf warte, dass die richtige Kombination kommt in diesen, in dieser Art Spiel.
Ja, das und sogenannte Dodo-Problem.
Und das passiert ja halt zu selten. Also ich hatte einmal den perfekten Traum quasi, da hat mein Ranger die Fähigkeit gehabt, wenn er nicht angreift, dann kann er nächste Runde zweimal angreifen. Und jeder seiner Schüsse trifft sowieso immer zwei Gegner. Und das war so ultra stark in dieser Kombination, aber das habe ich halt nie wieder gekriegt, weil es so einen Arsch voll Skills gibt. Und du kannst halt auch, wenn du es nicht drauf anlegst, dann kannst du erstmal von Haus aus nicht rerollen. Da gibt's nachher Wege drumrum, aber erstmal ist es halt so, dass du nicht einfach sechsmal rollst und wenn du dann deinen Skill nicht hast, dann startest du neu. So, du lebst halt mit dem, was du kriegst. Und auch das ist natürlich angenehm.
Ja, stimmt, eigentlich klingt das ganz gut.
Ja. Eine Notiz noch, es gibt eine Animal Crossing-Referenz, denn damals, TM, war es so, dass wenn du das Spiel beendet hast, ohne zu speichern und dann wieder geöffnet hast bei Animal Crossing, da kam dann der Maulwurf Resetti und hat dich richtig zur Sau gemacht, wie du es wagen kannst, das Spiel zu beenden, ohne zu speichern. Und das haben die hier auch eingebaut, weil sie möchten natürlich nicht, dass wenn mal irgendwie ein Run schlecht läuft oder ein Kampf, Bosskampf schlecht läuft, dass du dann das, den einfach neu startest, den Kampf. Ich dachte auch, ich hätte normal gespeichert, aber habe ich anscheinend irgendwie nicht. Naja, und dann habe ich das Spiel wieder gestartet und dann war da so ein Charakter, der sagt, keine Sorge, ich bin nicht Resetti aus Animal Crossing. So. Das war sehr lustig.
Ich sehe übrigens gerade, du bist leider nur auf Platz 2 in meiner Friendlist, was die Spielzeit angeht. Ich habe noch jemanden mit 47,7 Stunden.
Wie bitte? 740?
Nein, 47.
Okay, das klingt gesünder.
Ich glaube, man kann das Spiel übrigens auch nicht spielen, ohne am Ende vom ersten Gebiet einen Ohrwurm von Eating Rats zu haben. Das Lied packen wir auch in die Shownotes, das ist
all
so
of
geil.
My cats. I'm chasing rats.
Oder chasing so. The rats.
Aber ich muss schon sagen, es hat schon echt einen Charme. Also klar habe ich den Humor cringe genannt, aber das macht es auch irgendwie aus. Das fand ich bei Binding of Isaac, dieses Verstörende habe ich es genannt. Irgendwie hat das was.
Ja, es ist halt oft so Pipi-Kacka-Humor, so der Boss kackt halt irgendwie aufs Spielfeld und dann musst du da drum rumlaufen oder die in den Kackerhaufen angreifen. So, es wird mit Popeln geschossen, es gibt irgendwie Parasiten und Insekten und ganz eklige Items, die du anlegen kannst. So, da willst du natürlich irgendwie provozieren mit. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Da finde ich nicht, also das Cringe-Level ist nicht hoch genug, als dass ich es deinstallieren würde, deswegen.
Ja, ich wollte auch sagen, ich finde das normalerweise, finde ich das furchtbar, aber hier, das passt irgendwie.
Ja.
Die Katzen sind auch irgendwann keine Katzen mehr, ne? Das ist dann, die sind so mutiert, du hast dann irgendwie, die können dann ein Schneckenhaus kriegen oder so, es ist schon echt, also, es ist einfach nur wild.
Es passt halt auch irgendwie alles zu diesem, ich nenne ihn mal, sehr hässlichen, gewollt hässlichen Stil. Also das Spiel sieht wirklich nicht hübsch aus und das will es auch nicht. Aber das wollte Isaac ja auch nicht. So, das bewegt sich im gleichen Gebiet.
Ja.
Es gibt auch viele Referenzen. Ich habe zum Beispiel in einem Run Mom's Knife bekommen. Es war auch ein sehr, sehr gutes Item. Ja.
Ja, ich glaube, hier ist noch einiges an Spielspaß zu holen für mich. Ich werde das nicht überreizen. Ich werde jeden Tag vielleicht einen Run machen, so zwischendurch.
Gutes Pausenspiel. Ein Run geht
noch. Ein Run geht noch und schon ist es 2 Uhr nachts.
Ich finde aber, die Runs sind vergleichsweise lang. Also wenn man so richtig durchspielt.
Ich habe es jetzt erst bis in, also man splittet sich dann ja auf. Das erste Gebiet ist immer das gleiche und danach kann man quasi wählen, gehst nach links oder nach rechts und danach kommt dann noch eins und dann muss man nach Hause und ich schätze, wenn ich jetzt, also ich habe den Friedhof noch nicht geklärt, wenn ich den durch habe, dann schätze ich, geht irgendwie das nächste Gebiet auf. Du hast ja schon gesagt, ein Wüstengebiet, das kenne ich jetzt noch nicht, das wird dann wahrscheinlich kommen.
Ja.
Also ich glaube, so eine Stunde würde ich sagen, braucht man, um alle drei Gebiete zu machen oder gehe ich da wieder zu schnell durch die Events durch, weil ich denke, ja, hier passiert ja eh nichts. Und wenn ich stark bin, klicke ich auf stark. Und wenn ich schlau bin, klicke ich auf schlau.
Nee, ich habe das Gefühl, die sind schon länger, die Runs, aber es kann auch an meinem Spielstil liegen, dass ich sage, okay, ich spiel lieber safe und dann, ich nehme zum Beispiel über einen Heiler mit und dann, ja, also, ne.
Ich versuche den gerade zu vermeiden, weil ich den auch irgendwie fast immer dabei hatte und ich hatte auch fast immer den Magier dabei und jetzt versuche ich gerade mal, wie du schon sagst, man macht sich seinen eigenen Schwierigkeitsgrad. Ich versuche jetzt gerade irgendwie mit dem Tank mehr zu arbeiten, dass ich vielleicht weniger Heilung brauche, weil der so viel Rüstungstalente hat. Da kann man schon dran mitarbeiten, ja.
Mhm.
Ja, viel Vielfalt und viel randomized, sodass es halt immer wieder Spaß macht, einen neuen Run zu starten. So, gefällt mir gut. Schauen wir mal, wo das hingeht. Und wenn man stattdessen Fotos von Beasts machen will, dann spielt man etwas anderes, habe ich gehört.
Genau. Ich habe nämlich endlich mal Beasts of Maravilla Island gespielt. Und das ist ein Spiel, was mir damals verkauft wurde als Pokémon Snap mit rumlaufen. Und im Grunde ist es das auch. Also ich hatte damals schon eine Demo davon gespielt, wo man irgendwie so das erste Gebiet so ein bisschen anfangen kann. Und die Geschichte ist halt, dass wir irgendwie als junges Mädchen das Entdeckertagebuch unseres Opas finden und dann eben auf diese Insel fahren, um dort die ganzen Beasts oder halt Tiere zu sehen und zu fotografieren, die von denen er in seinem Tagebuch da erzählt hat. Und so kommen wir eben auf dieser Insel an. Und haben dann unseren Fotoapparat und müssen halt direkt erstmal Sachen quasi katalogisieren. Und das läuft dann immer so ab, dass du pro Gebiet eine Handvoll Pflanzen hast, eine Handvoll Tiere und ein besonderes Tier, was halt so gewisse Eigenschaften hat. Irgendwie so eine Affenart, die halt irgendwie singen kann und tanzen und irgendwie so Gleiter hat, irgendwie, mit denen sie durch die Lüfte fliegen. Und da musst du die halt einmal beim Singen, einmal beim Tanzen und so weiter fotografieren. Dass sie halt in einen bestimmten Posen sind oder bestimmte Sachen gerade machen, dass du nochmal so extra Foto-Challenges hast. Und das fand ich eigentlich echt cool, weil mich hat an Pokémon Snap halt immer genervt, dass es wie so ein Rail-Shooter im Grunde ist, dass du halt genaues Timing brauchst und dann machst du einmal so ein Foto, dann machst du einmal ein Foto, wo du einen Pokéball wirfst und dann noch einmal, wo du einen Apfel wirfst. Und die Pokémon sind ja immer an der gleichen Stelle, das heißt, das viel auswendig lernen irgendwie und immer den gleichen Run machen. Und da hatte ich nicht so Bock drauf. Deswegen hat das für mich nie so gut funktioniert. Und ich dachte mir, ja, das wäre doch eigentlich viel cooler, wenn ich quasi selber auf Fotosafari gehen könnte. Und das hatte ich hier und das hat für mich auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Also ich bin ja auch so im echten Leben, bin ich ja auch ein kleiner Fotograf und mache gern Bilder. Und also in der Freizeit hauptsächlich beim Joggen und beim Arbeiten auch so ein bisschen.
Joggen mit der Steadicam oder was?
Nee, ich mache viel Fotos unterwegs beim Laufen. Also ich nenne es auch also schnelles Spazieren. Okay. Ja, genau. Ich mache Fotopausen, ja. von schöner Landschaft und sowas. Das mache ich wirklich gerne. Und deswegen freue ich mich halt immer, wenn ich in Spielen auch fotografieren kann. Wobei ich nie den Fotomodus benutze. Es müssen schon explizit Spiele sein, in denen man fotografieren kann. Und ja, das ist da halt wirklich so der Fall. Du kannst natürlich auch Selfies machen und Quatschbilder und sowas. Aber du hast halt im Grunde den Auftrag, hier finde alle 10 verschiedene Pflanzen, mach davon ein Foto, alle 10 Käfer, alle 10 Kleintiere und dann halt hier diese specialigen Affen, die halt in ihrem Habitat verschiedene Sachen machen und das bitte auch noch einmal alles dokumentieren. Und du musst das alles nicht machen. Das ist komplett optional, glaube ich. Du hast halt nur, dass du für bestimmte Sachen, also es gibt zum Beispiel so eine Pflanze, die hat erst nur eine Knospe und wenn du ein Foto machst mit Blitzlicht, dann geht die auf und dann kannst du da zum Beispiel irgendwie einen kleinen Fluss überqueren, weil die Pflanze dann aufgegangen ist, dann kannst du über die Blüte rübergehen. So ein paar Fotos musst du machen, aber theoretisch könntest du auch einfach durchrennen und sagen, jo, ich will nur die Geschichte, ja gut, die Geschichte erlebst du ja dadurch, dass du die Fotos machst, weil dann werden im Tagebuch wieder neue Seiten freigeschaltet, dann klebst du quasi das Foto da ein, dann wird der Text dazu angezeigt, was das denn für ein Tier ist und was das so besonders macht und so. Das ist schon ganz süß. Und es geht insgesamt, weiß ich, 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie genau man da jetzt wirklich durchläuft und alles fotografieren will. Ich habe im ersten Gebiet habe ich noch alles gefunden und danach haben mir halt immer irgendwie so 1 bis 3 Tiere gefehlt, aber ich hatte jetzt auch nicht den Nerv, irgendwie nochmal zurückzulaufen, weil du hast nicht so wirklich einen Hinweis darauf, wo in dem Gebiet die sein können. Und wenn ich die ganz am Anfang verpasst habe, weil die schon ein bisschen schlauchig sind, hatte ich jetzt auch nicht die Lust, da irgendwie nochmal groß zurückzurennen und war das für mich aber auch okay. Weil die Geschichte hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Du hast dann da quasi so ein Obermufti-Tier, was du irgendwie entdecken kannst oder auf dessen Spuren du bist, das dich auch immer so ein bisschen beobachtet aus der Ferne. Und ja, am Ende habe ich halt 3 Stunden schöne Fotos gemacht von verrückten Tieren. Das war schon nett. Also fand ich gut. Es hat echt Spaß gemacht und ich denke, das könnte ich auch irgendwann nochmal spielen, weil das eben so kurz ist und man da ja auch gut reinfindet und es halt nicht so kompliziert ist oder so und auch nicht halt so diese ultra krassen Challenges hat, wo du dann innerhalb von einer Sekunde genau da hingucken und dann das Foto machen musst. Sonst hast du verloren.
Es war bei Pokémon Snap teilweise echt schwierig. Vor allem denkst du dann, oh, ich habe das Pokémon jetzt richtig gut erwischt und dann kommt der Professor und sagt, nee.
Ja, genau.
Also ich hätte es cooler gefunden, wenn es eine Attacke macht.
Ja, genau.
Also klingt super entspannt. Ich habe gerade nachgeschaut, es ist schon in meiner Library auf Steam drin.
Sehr gut.
Da kenne ich mich mal wieder selbst sehr gut.
Ja, das kam, glaube ich, 21 raus. Und bei mir ist natürlich auch ein bisschen genau. Ich habe es übrigens auch auf dem Steam Deck gespielt. Also kannst du das wirklich nachholen, Tanja.
Oh, super. Das sehe ich ja jetzt erst, was für eine erstaunlich aktuelle Folge wir diesen Monat für euch haben. Nur Spiele aus 2025, eins sogar 2026. Und Beasts of Maravilla ist tatsächlich das älteste mit 21. Krass.
Oh ja, stimmt. Das ist ja krass.
Ja, eins haben wir nämlich noch für euch, was auch im letzten Jahresrückblick vorkam und deswegen haben wir es uns geholt. Und zwar Nurikabe World, auch von 2025, wie der Rest dieser Episode. Und das ist ein sehr, sehr cozy angehauchtes Puzzlespiel. Und ich sollte nicht sagen Puzzlespiel, sondern geradezu Puzzlegenre, von dem ich noch nie gehört habe. Nurikabe ist nämlich nicht etwa der Eigenname dieses Spiels, sondern der dieser Rätselart. Und die kannte ich vorher überhaupt nicht.
Ich auch tatsächlich nicht. Ich dachte auch, das wäre so ein Japano-Ding und dann, ja, erzähl du weiter.
Ein Nurikabe ist so eine Art Mix aus, ja, Nonogrammen, also sowas wie Picross. Und ich würde fast sagen, sowas wie Minesweeper, wo du ja Zahlen auf der Map hast und guckst, wie viele Minen sind daneben. Es geht aber nicht darum, Minen zu finden, sondern Wasser in die Map zu lassen. Die Zahlen auf den verschiedenen Plättchen, auf diesem 4x4 Raster, sagen dir dann nämlich immer, wie viele Teile sie an Land gemeinsam haben. Und wenn da jetzt eine 2 draufsteht, dann müssen es 2 Teile sein und alles andere muss Wasser sein. Wenn ein Teil draufsteht, dann ist es nur das eine und die anderen 3 sind Wasser. Und wenn 3 draufsteht, so, dann sind es halt 3 Teile und 1 ist Wasser. Und das spielt man jetzt natürlich nicht einfach auf so einem kleinen Viererbrett, sondern irgendwie mit 16x16 oder was weiß ich. Das wird riesengroß nachher. Und dann kommen halt noch so ein paar Extra-Regeln dazu. So, alles Wasser auf der Map muss miteinander verbunden sein. Du kannst nicht irgendwie mittendrin noch einen See bauen. Und du darfst nie 2x2 Teile Wasser haben, weil sonst entsteht da ein Strudel und das wollen wir nicht. Und dadurch, durch diese einfachen Regeln, die dann zusammengreifen, entsteht halt wirklich eine Map, die du nur auf 2 bis 3 bis vielleicht mal 4 Weisen lösen kannst. Aber es ist dann schon so, dass du dieses Rätsel einfach durchgehst und merkst, ja, okay, wenn hier hinten in der Ecke, wenn das da losgeht, und da muss ich jetzt schon 4 Landteile irgendwie verbinden, dann muss ich das ja hier nach rechts unten wegschieben, weil sonst komme ich oben mit dem Land in die Quere. Und wenn ich hier jetzt ein Zweierteil habe, dann kann ich da das Zweierteil aber nicht nach unten ziehen, sondern ich muss es nach rechts ziehen, weil sonst ergibt sich ein Strudel und das muss ich vermeiden. Und du bist da halt super schnell drin. Akt 1 von Nurikabe World erklärt dir so die Basics. Und in Akt 2 hatte ich tatsächlich so einen richtigen Now You're Thinking with Portals Moment schon. Also das hat super schnell Klick gemacht und irre viel Spaß gemacht. Also ich habe es jetzt in 4 Stunden durch die ersten 2 Kampagnen gespielt und eventuell mache ich die 3. auch noch.
Das klingt schon nicht verkehrt.
Ja.
Ich hatte das kennengelernt bei uns auf dem Discord. Wir haben ja diesen Wordle-Hype mitgenommen und da 1000 verschiedene Threads zu gehabt. Und da war eins so ein Thinky Games, heißt das. Das ist so eine Webseite, wo verschiedene Rätsel sind und jeden Tag kommt halt ein neues. Und da ist auch eine dieser Rätselarten, diesen Nurikabe. Und ich kannte das vorher halt auch gar nicht. Fand das auch sehr spaßig, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so lange am Stück spielen könnte. Deswegen habe ich mich da jetzt auch so ein bisschen von fern gehalten, weil ich auch gerade mitbekomme, dass Piki in ein sehr tiefes Nonogrammloch gefallen ist und da jeden Tag mehrere Stunden versucht herauszukommen, aber es bis heute leider nicht geschafft hat.
Oh. Die Phase Version? Kennen wir doch alle, oder?
Ja, voll.
Welche Version spielt sie? Ich bräuchte mal wieder ein neues.
Es ist irgendwas mit so einem Katzenturm.
Oh, das klingt ja hervorragend. Ja. Nonogramme und Katzen? Dann habe ich ja schon zwei Katzenspiele.
Ja, ja, ich kann das mal herausfinden.
Ja, da jedenfalls ja,
ich hab's auch angespielt. Was heißt angespielt? Ich glaube, ich habe so 2 Stunden gespielt und ich bin nie in so einen richtigen Rätselmodus gekommen, weil am Anfang sehr, sehr viel mit Trial and Error funktioniert. Das heißt, ich habe halt immer so intuitiv meine Wasserfelder gebaut und dann hat es mir gesagt, nö, es funktioniert so aber nicht. Und dann habe ich halt so lange dran rumprobiert, bis es halt dann gepasst hat. Klar, irgendwie auch mit Nachdenken, aber so richtig gerätselt habe ich da, glaube ich, nicht, wenn ich so drauf zurückschaue. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also der erste Akt ist halt relativ einfach, weil sie dir dann natürlich die Grundlagen am Tutorial irgendwie erzählen. Ich glaube, dann kommst du im zweiten nicht mehr weiter mit nur rumprobieren.
Also wie gesagt, ich habe 2 Stunden gespielt, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie weit ich da gekommen bin.
Also das unterteilt sich immer in sehr nette Portionen, sodass man dann auch nach einer Portion wieder aufhören kann. Und ich glaube, es hat insgesamt 4 Kampagnen, nennt das Spiel das. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die ersten beiden durchgespielt, da wird die dritte bestimmt noch irgendwie schwieriger. Aber jede Kampagne hat dann eben auch nochmal so Unterlevel und jedes Level hat nochmal 10 Rätsel, das du lösen musst oder so. Also da kann man sich gut hinsetzen und sagen, ja, okay, ich mache jetzt 1 von diesen Level, löse die 10 Rätsel und dann mache ich morgen weiter. Das kann man sich schon einteilen. Aber ja, so die Grundlagen muss man halt auf jeden Fall beachten. Die werden immer links oben eingeblendet. Das habe ich am Anfang vielleicht auch ein bisschen stiefmütterlich betrachtet und bin da eher so durchgegangen. Aber man kann auch jederzeit rechts oben nochmal aufmachen, so einen interaktiven Regelhinweis, der einem sagt, du hast hier gerade den Fehler gemacht, dass du dein Wasser nicht verbunden hast. Dann merkst du, ja, okay, stimmt, hier einmal Mouse over, dann zeigt es dir die roten Felder, wo du gegen eine Regel verstößt. Und das finde ich ist super, um das zu lernen, weil das geht natürlich auf dem Papier nicht. Also die eigentlichen Nurikabe, wenn ich das richtig verstanden habe, sind in Japan durchaus auch Sachen, die in der Tageszeitung sind, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Also ja, das macht so Doku, denke ich mal, ne?
Genau, da muss man dann natürlich ziemlich krass drüber nachdenken, weil ich habe das auch nicht, dass ich das einmal anklicke und dann ist es fertig. Ich schieb da ganz schön viel nochmal rum.
Aber bist du dann so, weil man kann ja auch wie bei Sudoku sich dann so Merker setzen, so das hier könnte ein Wasserfeld sein, so dafür bin ich dann immer zu ungeduldig. Also ich setze dann lieber das wirklich das Wasserfeld und korrigiere mich dann im Nachhinein.
Ja,
das geht natürlich bei so einer Papierversion nicht, ne? Da muss man dann vorher überlegen, aber ich glaube, dass dadurch, dass es halt ein Spiel ist, ist mit das dann, also das macht es mir zu einfach, dieses Rätsel zu lösen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz schwierig zu erklären.
Aber ich mag das, dass ich hier Fehler machen kann. Ich habe das auch, wenn ich, witziger Fakt, wenn ich meine Eltern besuche, dann mache ich da immer die Rätsel in der Tageszeitung, weil ich das ja selber nicht habe, so eine Zeitung mit Rätseln drin. Und da sitze ich dann auch am Sudoku und mache dann halt so Notizen da rein. So, es könnte eine 6 sein, es könnte eine 9 sein. Und ich finde das sehr erfrischend, dass ich das hier einfach ausprobieren kann. Und nicht wie bei Minesweeper einmal falsch klicke und gleich Game Over bin, sondern auch was zurücknehmen kann und das Land umbauen kann. Und noch dazu belohnt einen das Spiel da ja geradezu für, weil es so wunderschöne Optik hat. Alles in diesem sehr klischeebehafteten natürlich, aber eben auch schönen japanischen Stil. Dann entsteht da so ein Tempel, wenn du eine Insel hast mit 4 Feldern. Oder es entsteht irgendwie ein Bambuswald, wenn du eine gerade Insel hast mit 3 Feldern. Und das wird halt auch alles so schön optisch unterlegt und dann macht es mir gar nichts aus, wenn ich da irgendwie bei der Dreierinsel hier ein Feld wegnehme und da ein Feld dazulege und einfach auch ein bisschen rumprobiere dann.
Das klingt schon sehr schön. Aber das gibt's, glaube ich, nur auf dem PC, oder? Das ist für mich auch, klingt das nach einem sehr guten Handyspiel.
Ja, hatte ich auch gedacht. Da gibt es auch Nurikabe Games, aber ich wollte ja jetzt extra in World reingucken, weil das auch noch eine Empfehlung war aus dem Jahresrückblick. Mal schauen, ob sich das wieder bis in die Hälfte des Jahres zieht, dass wir das sagen. In dieser Folge auf jeden Fall schon mal 3 oder 4 Meldungen. Aber ja, ich wusste ja nicht, dass es ein Genre quasi ist, ein Genre von Rätseln. Und da gibt es mit Sicherheit auch Handyversionen, die man zocken kann, klar.
Ja, ich werde da mal Ausschau halten.
Ja, die Felder können halt sehr groß werden, gell? Das kann halt so ein bisschen friemelig dann sein auf dem Handy.
Stimmt, ja, stimmt. Aber es ist ja bei Nonogrammen auch kein Problem.
Ja, ja.
Ja gut, dann haben wir es mit einer geringen Anzahl an Spielen diesen Monat durchgeschafft, was daran liegt, dass wir so viel gemeinsam gespielt haben, was ich eigentlich schön finde. Also ich glaube, unsere Gespräche waren heute dadurch, dass wir viel mehr gemeinsame Einblicke in die Spiele hatten, nochmal ein bisschen dynamischer als unsere übliche Erzählung hier. Lasst uns das natürlich auch gerne in den Kommentaren wissen nachher.
Ja, naja, gut, ich hätte mehr gespielt, wenn mir Jetix nicht rausgekommen wäre. Ich muss dazu sagen, ich wusste einfach nichts von der Existenz dieses Spiels. Und dann hat mir ein Kumpel geschrieben, hier, guck mal, das Spiel ist gerade gedroppt, das ist vom Isaac-Typ. Und ich war so, ich habe so einen Screenshot gesehen und ich so, okay, ich muss das haben.
Ja, ja. Ich war auch sofort.
Oh nein.
Das ist so krass, gut, was das für einen Effekt hat, dieser Stil auch. Wow.
Das ist schon beeindruckend, ja.
Na gut, dann haben wir noch eine Quizfrage, beziehungsweise zwei.
Genau, da war ja was. Also, die erste Frage lautet nochmal. Was war ausschlaggebend für die Verwendung der Zahl 64 im Titel der Spielekonsole Nintendo 64?
Ich verwechsel das immer, aber ich glaube, es ist die Bitzahl des Grafikchips und nicht die Farbtiefe.
Ja, ich würde jetzt auch, ich wüsste nicht, ob es der Grafikchip ist oder die CPU. Auf jeden Fall ist es eine 64-Bit-Konsole.
Und?
Wo auch immer diese Bit sind. Tanja, was sagst du? Bleibst du bei deiner Mario 64-Ableitung?
Ja, klar. Das ist das einzig Sinnvolle.
Ja, ja, stimmt, der Super Nintendo wurde ja auch nach Super Mario Kart benannt.
So.
So wie die Switch 2 nach Octopath Traveler 2 benannt, ne?
Und die GameCube. Was haben wir da?
Nach den Games. Duh.
Nach Minecraft.
Seiner Zeit voraus.
Okay. Ja. Okay, und die zweite Frage nochmal. Unter welchem Namen war die Story of Seasons-Reihe bekannt, bevor sie aus rechtlichen Gründen umbenannt wurde? Da muss ich raten. Und ich glaube, es ist irgendwas mit Harvest.
Ich ergänze um Moon.
Hatten wir, glaube ich, auch vor 2 Monaten erst das Beispiel. Irgendwie hatten wir uns darüber nochmal unterhalten, über diese ganzen cozy Farming Games.
Ja. Okay, also der 64-Bit-Prozessor. Die Namensgebung der Konsole und das Anhängen der Zahl 64 bei vielen Spielen sollte die Leistungsfähigkeit des Prozessors in den Vordergrund stellen. Durch das Setzen auf Module statt CDs stand den Entwicklern aber verhältnismäßig wenig Speicher zur Verfügung. Aus diesem Grund beendete Squaresoft zum Beispiel die langjährige Zusammenarbeit mit Nintendo und veröffentlichte Final Fantasy VII für Sonys PlayStation.
Final Fantasy 64.
Ja. Ja, das kommt bald 16, haben wir jetzt schon, dann kommt bald 32 und dann.
Das werden wir wohl nicht mehr erleben.
Oh Mann. Ja, und Harvest Moon tatsächlich. Ja. Ja. Natsume veröffentlichte 1997 das von Marvelous Interactive entwickelte Spiel Bokujo Monogatari unter dem Namen Harvest Moon. 2013 entschied sich Marvelous dafür, die Reihe selbst zu veröffentlichen. Der Name Harvest Moon gehörte aber weiterhin Natsume, weswegen die weiteren Marvelous-Spiele Story of Seasons heißen. Da Natsume seine eigene Harvest Moon-Reihe fortführte, gibt es seit 2007 2 verschiedene Reihen mit demselben Ursprung.
Ja, aber Story of Seasons ist besser, weil Harvest Moon halt einfach nicht das echte Harvest Moon ist heutzutage.
Ja, wieder was gelernt.
Ich kann mir das nicht merken, ich werde das nächste Mal wieder falsch sagen mit dem Scheiß 64. Der Prozessor ist doch so naheliegend.
Ja, aber damals war Prozessor auch noch wichtiger als Grafikkarte. Also heutzutage ist ja wirklich die Grafikkarte irgendwie für alles zuständig, gefühlt. Und damals war halt einfach wirklich die CPU wichtig. Da wurde man ausgelacht, wenn man einen Celeron hat. Kein Pentium oder so, weiß ich nicht mehr. Aber ja, dann haben wir es schon, ne? Nach nur langer Zeit.
Ja, der Schnitt wird intensiv, ich kümmere mich drum.
Ja, genau, vielen Dank. Und ja, apropos Danke, ich möchte mich auch nochmal bei allen Hörenden bedanken und bei unserer Community. Das ist immer noch alles sehr, sehr schön. Ich bin gespannt, wie lange wir noch auf Discord bleiben. Ja.
Halt, Topcast und so.
Ich oh, wollte gerade fragen, stimmt. Skippen wir den, weil es so offensichtlich ist, dass es bei mir Mugenix ist, oder?
Ja, und mich hat Dear Me, I Was verzaubert. Wie ist es bei dir? Dann handeln wir es noch schnell ab und dann kannst du weiter Tschüss sagen.
Ich sage einfach House of Midnight, damit wir fast alle Spiele heute einmal genannt haben.
Sehr gut. So, haben wir das nicht vergessen.
Genau, ja. Ja, nächste Bonuslevel können wir auch noch ankündigen. Das wird nämlich Final Fantasy 16, nicht 64.
Das dauert noch ein bisschen.
Ja, das dauert noch ein bisschen, genau. Und dann, ja genau, ist ja schon wieder der Märzrückblick. Aber ja, ich möchte mich trotzdem bedanken bei allen, die diesen Turn-Podcast möglich machen und ihn sich anhören. Und ja, auf einen weiteren guten Monat. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.